Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Ich freue mich sehr und bin gespannt, wie er das Länderspiel-Wochenende, die Pause im Dynamo-Wochenende genutzt hat. Tino Meyer ist in der Leitung. Tino, guten Tag.
Hallo Jens, ich freue mich, dich zu hören.
Das ist schön. Ich habe so ein bisschen verfolgt über die sozialen Netzwerke, was die Dynamo-Kicker gemacht haben. Der ein oder andere hat es ja gepostet. Weißt du, was ich am spannendsten fand? Tim Schreiber.
Also ich habe zwei Fragen, wenn du gleich Tim Schreiber ansprichst. Meine erste Frage, was war in dem Cocktail?
Alkoholfrei. Und für wen? Definitiv und für alkoholfrei. Wen? Und ich bin momentan Frage, auch alkoholfrei unterwegs, kann ich dir so sagen. Ich bin seit Aschermittwoch und noch davor alkoholfrei unterwegs. Bin ich stolz drauf.
Sehr gut, sehr gut. Die zweite Frage, für wen war das zweite Glas, das Tim Schreiber da gepostet hat?
Wahrscheinlich für die Liebste. Für die Liebste, die auch am Donnerstag, als er nicht zum Einsatz kam, beim Testspiel gegen Teplitz mit dabei war. Und Tim Schreiber ist ja dann irgendwie Freitag mit dem Flugzeug, glaube ich, mit Thomas Köhler, mal kurz über Dresden geflogen.
Ja,
das durfte ich auch,
hab ich auch gesehen.
Großartig.
Jawohl.
Und war dann wohl noch in Rom.
Ich glaube, da gab es die Cocktails wohl in Rom. Ja. Aber das sieht man wieder, wer Donnerstag beim Testspiel gewesen ist, hat natürlich einen gewissen Informationsvorteil.
Siehst du?
Ich war da im Büro und ich weiß natürlich das also nicht. Du hab nur den sozialen Medien das verfolgt. Die Tare des Tim Schreiber.
Aber Chapeau, mein Lieber. Ich habe ja mitbekommen, ich stand nicht an der Strecke, weil ich habe meinen Balkon bepflanzt,
dass du in deiner Altersklasse beim Citylauf am Sonntag Dritter geworden bist. Das hat mir der Kollege Robert Drexler, Moderationslegende aus Dresden, berichtet. Und der schrieb mir, ein gewisser Tino Meyer war auf der Bühne und ist Dritter in seiner Altersgruppe geworden. Und weißt du, was wir quasi zeitgleich danach, welches Wort wir danach gepostet haben? A. Legende, B. Meister, C. Streber oder D. Ehrenmann?
Streber.
Du kennst uns.
Ich kenne euch beide doch. Ich dachte, Wahnsinn oder so ist noch in der Verlosung, aber da Wahnsinn nicht dabei war, konnte es nur Streber sein.
Ja.
Genau.
Du erinnerst mich wirklich an den Klassenbesten, der immer sagt, ach, ich habe gar nicht gelernt. Und dann, wenn die Lehrerin die Klausur zurückgibt, Tino Meyer, eine 1, sehr gut, es war die beste Arbeit.
Ich kann noch hinzufügen, dass der geschätzte Kollege Robert bei der Siegerehrung sich kurz neben mich stellte, weil wir ja eine Altersklasse sind. Und er hat gesagt, zumindest altersmäßig wären wir 1 sozusagen. Und hat sich dann neben Podestplatz Nummer 3 gestellt.
Wahnsinn.
Ist ja dann ein bisschen wie beim Bobsport, da werden ja auch die ersten 6 sozusagen prämiert bei der Siegerehrung. Und so war der Robert mal ganz kurz sozusagen Altersklassenvierter.
Werbung.
Wir sagen Dankeschön an Radeberger Pilsner. Das ist unser Exklusivpartner bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Und es geht hinein ins nächste Radeberger Fansofa-Gewinnspiel. Man kann 2 exklusive VIP-Panoramaplätze inklusive eigenem Erinnerungsfoto, limitierten Fanschal, frisch gezapften Radeberger und viele mehr gewinnen. Und zwar für das vorletzte Heimspiel in dieser Saison gegen den SV Sandhausen. Letztes Aprilwochenende. Besonderes Spiel auch für den Kollegen Tino Meyer. Also jetzt bewerben unter radeberger.de.
Eine Frage habe ich noch, Jens, bevor wir reinstarten. Was ich Sonntagvormittag gemacht hat, weiß ja jetzt jeder. Und dass der Citylauf 10 Kilometer ist, das kann man googeln. Aber wenn du zeitgleich deinen Balkon bepflanzt hast, ich glaube, das würde jetzt die Community schon interessieren, was dort steht.
Tulpe, Kräuter?
Primel?
Nein. Ich kenne diese ganzen Blumen nicht. Ich musste mich wirklich erstmal durchgoogeln. Hornfeilchen, Stiefmütterchen kenne ich noch. Hornfeilchen, aber vor allem Kräuter. Ich bin ja großer Kräuterfan. Also von daher zum Kochen braucht man Kräuter und
ja,
ich habe zum Beispiel am Samstag mir ein wunderbares Zitronen-Rosmarin-Hähnchen gemacht mit Kartoffeln und dafür braucht man Rosmarin zum Beispiel.
Mhm. Und apropos Streber, hast du jetzt den schönsten Balkon im Haus eingegangen?
Nee. Da gibt's viel schönere. Da gibt's noch schönere. Nee. Wir gehen hinein in die neue Runde. Häufig bei uns schon dabei gewesen. Wir freuen uns sehr. Arbeitet unter anderem für die Kollegen von Magenta und den MDR, Alex Köpper. Alex, guten Tag.
Tag zusammen, freue mich da zu sein. Danke für die Einladung.
Und Premiere. Und darüber freuen wir uns auch, mal wieder jemanden dabei zu haben, der noch nicht bei uns im Podcast dabei war. Begleitet Energie Cottbus, aber auch eben Dynamo Dresden.
Und kann uns damit sicherlich heute auch zu beiden Vereinen etwas erzählen. Von der Lausitzer Rundschau, Frank Noack. Frank, guten Tag.
Ja, hallo in die Runde. Freue mich, hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung, Jens.
Wir freuen uns auch. Männer, das war jetzt nochmal am Wochenende so das Durchpusten für einige Vereine, nicht alle Vereine, weil ein paar hatten auch diesen Landespokal. Es ist so ein bisschen, sage ich mal, Alex, die Ruhe vor dem Sturm gewesen, oder?
In der dritten Liga kann man das, glaube ich, so sagen. Also wie du schon angesprochen hast, nicht für alle Vereine, unter anderem Energie Cottbus hat ja einen rabenschwarzen Tag erlebt. Ich war beim Leipziger Derby, also nicht mit Drittliga-Beteiligung, aber trotzdem hochbrisant und sehr intensiv. Tja, und jetzt wird's dann langsam aber sicher ernst in der dritten Liga.
Lass uns den Abstecher kurz nach Leipzig machen zum Stadtderby. Ist ja wirklich das Derby in Leipzig schlechthin. Lok hat sich dann verdient durchgesetzt.
Ja, das muss man so sagen. Also das war von Anfang an wirklich wildes Spiel. Nach 17 Sekunden macht Jamal Ciane das 1:0 vor dem Gästeblock. Der hat gefühlt gegen den ganzen Nordosten schon getroffen, nur gegen Chemie noch nicht. Bis gestern, da kann sich jeder vorstellen, was das für Emotionen ausgelöst hat. Bei ihm und Lok Leipzig, ausverkauftes Stadion, geile Atmosphäre, Choreos auf beiden Seiten. Und am Ende tatsächlich auch bis in die Schlussphase Spannung, weil Chemie durch dieses kuriose Eigentor von Dombrova nochmal zurückgekommen ist. Und letztlich hat sich dann einfach diese immense individuelle Qualität von Lok Leipzig durchgesetzt mit dem dann doch deutlichen 4:1.
Ich frage dich gleich mal, Alex, spielt Lok nächste Saison dritte Liga?
Ich würde es ihnen natürlich wünschen. Also sie haben halt diese große Problematik, dass sie in diese Aufstiegsspiele müssen. Also erstmal müssen sie sich jetzt durchsetzen, haben 8 Punkte Vorsprung auf den Halleschen FC. Der hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Lok in der Liga zuletzt 2 Niederlagen aus den letzten 3 Spielen. Also sie sind noch nicht durch. Und selbst wenn sie sich am Ende durchsetzen, müssen sie halt in diese Aufstiegsspiele gegen Havelse. Und dass da alles passieren kann, das weiß Lok nicht erst seit 2020, als sie gegen Ferl mit 2 Unentschieden gescheitert sind. Also diese Aufstiegsspiele, sie sind ja im Moment großes Thema. Sie müssen weg, weil sie schon nicht nur sportlich, sondern auch in der ganzen Planung einfach ein massiver Wettbewerbsnachteil sind für die Vereine. Tja, und ob Lok das dann am Ende durchzieht, ich traue es ihnen zu. Allerdings muss man auch sagen, Havelse, die führen die Regionalliga Nordtabelle auch souverän an. Das ist auch eine sehr gute Mannschaft. Ein Verein mit großen Ambitionen, man kann es nicht sagen. Es ist am Ende eine 50-50-Geschichte. Während im Westen und im Südwesten die Vereine einfach durch dürfen. Es ist ein Skandal, bleibt einer, aber vielleicht wird es ja gelöst.
Hoffentlich. Im Sinne der Regionalliga und im Sinne der Mannschaften, die dort auf Platz 1 landen, im Norden und im Nordosten. Frank, wir haben uns am Donnerstag den launigen Test der Sportgemeinschaft gegen Teplitzer angeguckt. Aus einem 0:2 hat Dynamo dann ein 3:2 gemacht. Wie bewerten wir das Spiel vom Donnerstag, die 2x60 Minuten?
Na, ich glaube, man muss einen vorweg sagen. Du hast schon gesagt, 2x60 Minuten, das ist nicht nur für uns Zuschauer, Journalisten immer was Ungewohntes. Ich glaube auch für die Mannschaft. Und da nimmt dann so ein Spiel dann ja manchmal so einen kuriosen Verlauf. Ich fand, Dynamo hat es dann gut gemacht und die sind ja schnell in Rückstand geraten. Und hinten raus dann, ja, hat die Mannschaft wirklich dann nochmal Gas gegeben. Auch die Spieler, die reingekommen sind. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass du in so einem Testspiel, wir wollen das Ergebnis nicht überbewerten, aber dass du da halt ein Erfolgserlebnis mitnimmst. Und es gab ja auch den ein oder anderen Spieler, Tom Berger, Jonas Ömichen, die in diesem Spiel wieder zurückgekommen sind nach langer Pause. Also ich glaube, insgesamt, ja, kann man den Test wirklich positiv bewerten.
Aber man hat natürlich deutlich gemerkt, gerade auch in dieser Anfangsphase, Teplitz hatte jetzt nicht viele Chancen, der Tabellenzwölfte der ersten tschechischen Liga, aber dass sie in der Anfangsphase schon ein bisschen überrumpelt haben, schon nach wenigen Sekunden führten sie ja quasi mit dem ersten Angriff mit 1:0. Und da hat die Abstimmung noch gar nicht gestimmt bei der Sportgemeinschaft.
Ja, das kann man schon so sagen. Ich glaube, da war die Mannschaft einfach noch nicht sortiert. Ja, es ist, glaube ich, dann schon auch entscheidend. Du hattest einen neuen Torhüter drin, die Innenverteidigung, die war nicht so, wie sie zuletzt gespielt hat. Und das hat Teplice wirklich gut ausgenutzt. Aber wie gesagt, am Ende, ich fand es positiv, dass Dynamo hinten raus, ja, dann das Spiel auch, muss man sagen, verdient gedreht hat.
Aber ich glaube, Die Diskussion um Stefan Kutschke, die hätte er sich am liebsten auch selbst erspart. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit, er wird vom tschechischen Keeper erstmal gefoult, außerhalb des Strafraums. Im normalen Ligabetrieb hätte das, glaube ich, eine rote Karte gegeben. Dann gibt es beim anschließenden Freistoß da Rangeleien, gibt es auch einen Stürmerfoul von Kutschke. Sein Gegenspieler greift ihm ins Gesicht und der Schiedsrichter geht dann raus zu den Trainerbänken und sagt, bitte nehmt beide Spieler runter. Und damit gibt es natürlich nach dem Spiel auch schon wieder die Schlagzeilen um Stefan.
Ja, muss man so sagen. Wobei, ich glaube, der Schiri hatte da einfach auch eine Aktie mit drin. Also, so wie er es gemacht hat, dann mit den beiden Streithähnen den Trainern gesagt hat, also entweder ihr nehmt sie runter oder ich schicke sie runter. So hätte er eigentlich auch, du hast es gesagt, Jens, die Notbremse des Torhüters, so hätte er in dem Fall auch verfahren müssen. Also der Torhüter hätte entweder rot sehen müssen oder einfach dann runter und nicht weiterspielen, eine Auswechslung. Ich glaube, da hätte man dann schon eine Menge Schärfe aus dieser ganzen Situation rausgenommen, die sich dann hochgeschaukelt hat.
Und das hätte er ja kommunizieren müssen. Warum gibt er dem Torhüter genau da nur gelb? Ich glaube, das hat alles so ein bisschen aufgewiegelt in diesem Spiel. Es gab zwar ein paar Nicklichkeiten, das hat man gemerkt. Und die Tschechen, ja, so tschechische Mannschaften, so üblich, haben natürlich auch eine härtere Gangart an den Tag gelegt. Aber es blieb ja im Normalen dann auch im weiteren Spielverlauf.
Ja, Jens, sehen wir es einfach mal positiv. Stefan Kutschke konnte da wieder ein bisschen was rauslassen. Vielleicht ist er dann in den nächsten Spielen ein bisschen ruhiger. Wäre ja auch nicht verkehrt.
Aber ganz ehrlich, Tino, du hast schon wieder gemerkt, der Stefan Kutschke, ob Testspiel, ob Ligaspiel, ob Pokalspiel, also wenn es auf den grünen Rasen da ist, der wirklich relativ fix auf 180.
Ja, es gibt ja, sag ich ja manchmal so das geflügelte Wort, bei Dynamo wird's nie langweilig. Und irgendwie ist ja Stefan Kutschke das personifizierte Dynamo und eben auch in diesem Punkt mit Stefan Kutschke wird es nicht langweilig. Salopp könnte man sagen, immer für eine Schlagzeile gut. Ich habe danach mit einem Kollegen diskutiert und wir waren dann so beide hin und her gerissen. Ich sage ja, wenn der Stefan Kutschke diese Emotionalität nicht mehr hat oder ablegen würde, würde ihm ein Stück weit dessen fehlen, was ihn halt ausmacht, was Stefan Kutschke ausmacht, weil er eben nicht der begnadete Techniker ist oder der super Tripler oder so, sondern der lebt ganz viel von dieser Emotionalität, sagt mein Kollege, naja, wenn er aber nicht ganz so emotional wäre, wenn er sich nicht so hochziehen würde an solchen Szenen wie eben am vergangenen Donnerstag, könnte er sich womöglich noch mehr auf sein Spiel konzentrieren und wäre dann doch der bessere Fußballer.
Jetzt guck mal auf sein Alter, ich glaube nicht, wenn er jetzt 22 wäre, würde er vielleicht sagen, ich ändere das irgendwie oder so. Aber ich glaube nicht, dass er das nochmal groß ändern wird in seinem, in Anführungszeichen, reiferen Fußballeralter.
Nee, wahrscheinlich nicht. Insofern bleibe ich schon dabei. Irgendwie Temperament und Emotionalität und Stefan Kutschke, das gehört zusammen. Und manchmal ist es eben ein Stück weit drüber. Aber ihr habt das schon richtig, finde ich, beschrieben. Ich habe es von Ferne ja mitbekommen. Der Grundfehler liegt beim Schiedsrichter und zwar bei dem Foul des Torhüters. Das hätte er anders lösen müssen und dann schaukelt sich's halt hoch und dann ist so ein junger Schiedsrichter wahrscheinlich selber von den Ereignissen überwältigt oder wird dann so überrumpelt und sieht sich dann irgendwie zu so einer Handlung gezwungen, die dann irgendwie ja weitere Schlagzeilen nach sich zieht.
Wir hatten ja gestern gepfiffen im Leipziger Derby. Es war ja der gleiche Schiedsrichter.
Es war der gleiche Schiedsrichter und ich fand ihn eigentlich gut. Also es war am Anfang so, dass man gesagt hat, irgendwie passt die Linie nicht. Es gab eine gelbe Karte für Chemie, die sofort gegeben wurde nach dem ersten Foul. Und auf der anderen Seite gab es 2-3 Situationen, wo ich gesagt habe, also das ist eigentlich auch gelb. Das passte nicht so ganz zusammen, aber im Großen und Ganzen war es eine gute Leistung in einem wirklich nicht leicht zu leitenden Spiel, weil es unheimlich intensiv und unheimlich emotional war. Nicht unfair, aber es war schon ein echtes Derby. Am Ende waren es, glaube ich, 10 oder 11 gelbe Karten. Also es ging richtig zur Sache. Und nach diesen anfänglichen Schwierigkeiten, wo er zu Beginn nicht ganz so die Linie getroffen hat, war es am Ende eine gute Leistung, muss man sagen.
Zurück nochmal zum Testspiel. Heise macht den Anschlusstreffer, das 1:2. Das will ich deshalb erwähnen, weil es ein Standardtor war und
weil es eben Pipo Heise war, der zuletzt so ein bisschen außen vor war.
Lasst uns zunächst mal über den Fakt sprechen, Standardtor. Ich glaube, daran hat Thomas Stamm und wird er auch noch ein bisschen arbeiten in den nächsten Tagen.
Wie seht ihr es?
Also ich glaube, Dynamo tut wirklich gut daran, weil man hat dann gesehen in diesem Testspiel, auch wenn es nur ein Testspiel war, wie du halt mit solchen Standardsituationen Spiele dann in deine Richtung dann beeinflussen kannst. Und ich glaube, gerade jetzt in der entscheidenden Saisonphase wird es noch mehr darauf ankommen. Also dann brauchst du wirklich diese Situation. Also ich kann mich erinnern, das letzte Auswärtsspiel in Essen zum Beispiel von Dynamo, da gab es ja in der Endphase, wirklich in der Nachspielzeit, ich weiß nicht, gefühlt 4, 5 Ecken nochmal für Dynamo. Und das ist irgendwo schon wirklich ein Faustpfand, wenn du da auch, ja, einfach, wenn du da deinen Gegner beeindrucken kannst und wenn der Gegner das auch weiß. Und bei Dynamo war es halt, muss man so sagen, in den letzten Wochen und Monaten eher so, dass du als Gegner ja nicht so viel Angst haben musstest. Und deswegen, ich glaube, Dynamo tut gut daran, auch in dem Bereich, gerade jetzt für die letzten 9 Spiele, nochmal ein Stück zuzulegen.
Und Tino, Philipp Heise wird ja, man könnte ihn ein bisschen als Gegenpol von Stefan Kutschke bezeichnen, so eine etwas lockere Herangehensweise ans Fußballgeschäft unterstellt.
Und da würde ich jetzt dir antworten, Jens, wie alt ist der Pipo Heise? Kriegt man den nochmal anders? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss man den auch so nehmen, wie er ist. Vielleicht ist es ähnlich wie bei Stefan Kutschke, dass auch genau das ihn ausmacht, was er braucht für seine Spielweise. Aber ja, das hängt ihm so ein bisschen an, so das Lockere, dass er einen genialen Fuß hat. Das hat man nicht nur bei dem Freistoß gesehen. Vielleicht gibt's ihm auch nochmal Auftrieb. Ich meine, des einen Leid ist des anderen Freud, Sascha Riesch, der ja praktisch als, so von uns zumindest, als Backup gesehen war, hinter Philipp Heise, hat jetzt viele Spiele gemacht, zuletzt immer gespielt, auch gut gespielt. Und dessen Vertrag hat sich jetzt durch die Einsatzzeit in der Liga verlängert. Können wir mal gespannt sein, wie es mit Philipp Heise weitergeht. Vielleicht ist auch das eine Frage der Liga-Zugehörigkeit. Aber mit so einem Tor, der Frank hat es gesagt, das ist einerseits wichtig, weil du eben aus dem Nichts herankommen kannst. Und zum anderen wird es dem Philipp Heise sicherlich auch nochmal Auftrieb geben für den Saisonendsport.
Trainer, Glückwunsch. 3-2 gewonnen. Mannschaft hat Moral bewiesen, hat aus einem 0-2 ein 3-2 gemacht. Wie wichtig ist für Sie das Ergebnis?
Ergebnis ist, glaube ich, nicht wichtig. Ich hätte mir gewünscht, dass die Jungs, die jetzt lange nicht gespielt haben, einen Tick besser reinkommen. Ist dann brutal, wenn du so mit der ersten Chance einzeln in Rückstand gehst, dann hast du nicht das Selbstvertrauen. Aber in Summe auch die Jungs haben sich dann, finde ich, sehr gut gefangen. Das Spiel ausgeglichen gestaltet, hast 2 richtig gute Chancen. Auch aus dem Spiel raus, muss man auch sagen, der Gegner war sehr effizient, schießt 2,5 Mal aufs Tor, 2 sind drin. In Summe, glaube ich, ein guter Test über 120 Minuten.
Eine Aktion in der ersten Halbzeit, also in diesen ersten 60 Minuten, war die mit Stefan. Wie haben Sie die erlebt und wie haben Sie sie bewertet?
Gut, wir haben Schiedsrichter gesagt, der muss rote Karte geben, dem Torhüter bei der Aktion. Und wenn er ihn drin lassen möchte, dann soll er bitte beiden Kapitänen sagen, warum er ihn drin lässt. Dann gibt es diese Emotion im Freistoß danach nicht. Dann gibt es die Aktion in der Aktion danach nicht. Und dann ist es ein Testspiel. Der Schiedsrichter muss es kommunizieren. Und wenn er es nicht kommuniziert, so wie er es gemacht hat, dann hast du die Probleme, die du dann hast. Und dann war es aber, glaube ich, auch okay, dass dann beide rausgehen. Aber da wünsche ich mir schon, dass der Schiedsrichter in die Kommunikation geht und nicht in die Nicht-Kommunikation, weil so ist es dann für beide Seiten, also nicht nur für uns, sondern für die auch nicht optimal.
Positiv sicherlich. Jonas Ümmichen hat sein Comeback gegeben nach seiner Schulterverletzung.
Ja, ist dreimal auf die Schulter gefallen. Die Schulter hat gehalten, von daher Test geglückt. Trainiert jetzt schon länger, sehr stabil. Haben ein bisschen auf das Spiel heute hingearbeitet. So 30 bis 45 Minuten, die 30 Minuten waren sehr stabil. Von daher zufrieden und gibt uns ein gutes Gefühl, dass das, was wir im Training jetzt gesehen haben, auch im Spiel in eine gute Richtung geht.
Und jetzt letztes Wochenende, um nochmal abzuschalten, durchzuatmen, bevor es dann in den heißen Schluss fortgeht.
Ja, glaube ich, wichtig, dass wir morgen nochmal gut investieren und dann aber auch nochmal 1-2 Tage nutzen, um wirklich Batterien aufzuladen und dann nicht direkt, aber die zweite Woche ist dann direkt eine englische Woche. Von daher schon wichtig, dass wir, viele werden nochmal zu Familien fahren, Batterien aufladen, da einfach nochmal was mitnehmen und dann, glaube ich, haben wir auch gezeigt, jetzt nicht nur in der Vorrunde, auch in der Rückrunde, dass wir von den Werten her, von der Fitness her so dastehen, dass es jetzt echt auch nochmal wichtig ist, Kopf zu lüften und dann aber auch mit einem guten Fokus in die Woche dann vor Wiesbaden.
Was machen Sie? Bleiben Sie in der Wahlheimat? Geht es in die richtige Heimat oder haben Sie eine ganz andere Destination am Wochenende?
Berge waren geplant, aber eigentlich überall Schneefall. Von daher werde ich hier bleiben und das Wetter in Dresden genießen, ein bisschen die Region besser kennenlernen. Von daher passt das ganz gut und das Wetter hier soll ja richtig gut sein.
Man kann wunderbar an der Elbe Radfahren und das machen Sie ja gerne.
Ich habe gedacht, schwimmen, aber Radfahren. Radfahren ist wahrscheinlich die bessere Lösung, ja.
Ich glaube, Alex, Thomas Stamm war auch ganz zufrieden mit diesem Spiel, weil er eben all seinen Spielern nochmal so ein bisschen Einsatzzeit geben konnte und weil er gesehen hat, naja, wen aus der zweiten Reihe kann ich dann auch im Schlussspurt der dritten Liga nochmal bringen?
Ich glaube generell, dass die Qualität da bei Dynamo im Kader immens hoch ist. Das hat man ja auch immer wieder gesehen im Laufe der Saison, dass sie in der Lage sind, einfach nochmal von der Bank richtig was nachzulegen. Und da hat das ja nicht umsonst zu Beginn der Saison gesagt, wichtig ist nicht die erste Elf, sondern die Jungs, die am Ende das Spiel entscheiden. Also ich glaube, dass grundsätzlich Dynamo da richtig Qualität hat. Und jetzt ist halt die Frage nach all dem, was wir in der dritten Liga gesehen haben, ob sie es in diesen entscheidenden Wochen dann auch wieder auf den Platz bekommen. Das ist eine Liga, die so offen ist, wo du einfach nicht sagen kannst, was passiert, wie es weitergeht. Mal nimmt sich die eine Mannschaft, die wochenlang marschiert ist, dann plötzlich wieder eine Auszeit. Saarbrücken verliert, Cottbus verliert. Dynamo ist auch nicht so konstant, wie man es sich in Dresden wünschen würde. Ja, und dann ist es am Ende halt die große Frage, welche Mannschaft es jetzt in den entscheidenden Wochen schafft, da vernünftig durchzuziehen.
Frank, Alex, bei Tino Weises, der ist in der Drittliga-Tipprunde drin, aber eigentlich kann man diese dritte Liga ja tatsächlich nicht tippen. Seid ihr irgendwie in irgendwelchen Tipprunden rund um die dritte Liga zugange?
Also um ehrlich zu sagen, aus Selbstschutz bin ich nicht dabei, weil das einfach nichts bringt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn mich jemand vor der Saison gefragt hätte, zum Beispiel Energie Cottbus, wie schätzt du sie ein, hätte ich natürlich gesagt, logisch, auf Platz 2, vielleicht sogar auf Platz 1. Nein, Spaß beiseite. Also von daher mit dem Tippen habe ich es nicht so. Aber ich finde es immer schön, gerade jetzt, wenn es so dann eben Überraschungen gibt, in dem Fall Energie Cottbus, ist doch auch schön, wenn wir dann wirklich mit unseren Vorhersagen komplett falsch liegen.
Also bei mir ist es auch so, ich bin auch in keiner Tipprunde und habe mir auch bei den verschiedenen Wettanbietern abgewöhnt, die dritte Liga zu tippen, weil da kann man das Geld wirklich auch anders aus dem Fenster schmeißen. Es ist nicht möglich, Prognosen zu treffen in dieser Liga, was ja ehrlicherweise für die Liga spricht. Also ich finde, die dritte Liga ist eine Liga, wie sie sein sollte, die nicht verzerrt ist durch TV-Einnahmen, weil alle erstmal den gleichen Sockelbetrag bekommen und dementsprechend die Leistungsdichte einfach so eng ist, dass mit einem Trainerwechsel oder mit einer guten Phase, mit einer mentalen Stärke einfach alles möglich ist und du über Wochen klettern kannst in der Tabelle, um dann in den nächsten 3 Wochen plötzlich wieder im Abstiegskampf zu stecken.
Ja, es macht doch keinen Sinn, jetzt die letzten 9 Spieltage durchzutippen. Ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann so eintritt, bei 12%. Maximal, weil wirklich die dritte Liga echt verrückt ist. Ein schöner Fakt noch zum Testspiel. Um das dann Ganze abzurunden, Jonas Oehmichen mit seinem Comeback nach seiner Schulter-OP stand er jetzt erstmals wieder in einem Spiel auf dem Rasen. Ich glaube, auch das wird natürlich auch nochmal den Konkurrenzkampf in der Offensive anheizen, Tino.
Ja, das ist die Nachricht ist fast ein bisschen untergegangen. Angesichts des Spielstandes, schnelles 0-2, dann noch 3-2 gewonnen und eben auch der Diskussion rund um Stefan Kutschke, dass Jonas Oehmichen wieder da ist. Und ich habe mit großem Interesse den Satz von Thomas Stamm gelesen. Er ist 3-mal auf die Schulter gefallen, also der Jonas Oehmichen. 3-mal hat die Schulter gehalten. Der Test ist also erfolgreich. Und insofern ist es jetzt bloß noch eine Frage, wie schnell der Jonas Oehmichen wieder in dieses Mannschaftstraining, in diesen Rhythmus reinfindet. Aber auf jeden Fall, denke ich, ist er schon fürs kommende Wochenende für ein paar Minuten immer gut. Und als Offensivspieler kann man ja auch 10 Minuten mal nutzen, um einen guten Akzent zu setzen. Aber vor allen Dingen für das Saisonfinale ist er wieder da. Und wie ich finde, jetzt fast schneller, als man gemeinhin erwarten konnte. Wir haben ja manchmal Prognosen, da wird von 6 bis 8 Wochen geredet und dann ist der Spieler erst nach 12 wieder da. Bei Jonas Oehmichen habe ich das Gefühl, dass es jetzt so gefühlt sogar schneller ging, als man vielleicht gemeinhin erwarten konnte.
Ging mir ähnlich. Er selbst sagt aber, nee, komplett im Zeitplan. Also alles so wie geplant gewesen, wie intern geplant gewesen.
Deswegen ist wahrscheinlich das Wording vom Verein diesmal auch ganz clever gewesen, es nach hinten offen zu lassen unter dem Motto, wenn er uns dies so noch helfen kann, wäre es gut. Und alle haben vielleicht auf die letzten 2-3 Spiele gehofft und intern war vielleicht klar, wenn alles nach Plan läuft, dass er Ende März, Anfang April Tatsache wieder auf dem Platz stehen kann und das nicht nur im Training, sondern eben auch in der Liga.
Das ist ein gutes Gefühl, oder? Nicht alle werden an diesem Tag dieses Testspiel gegen FK Teplitz so, dass sich in den Kalender einschreiben. Du eher schon, weil es ist dein Comeback.
Ja, es ist ein gutes Gefühl. Haben jetzt sehr, sehr lange darauf hingearbeitet, dass ich endlich wieder kicken kann. Und es hat einfach Spaß gemacht, wieder mit den Jungs spielen zu dürfen.
Ist es schneller als erwartet gegangen?
Nein, natürlich nicht.
Das war der Zeitplan, ja?
Ja, genau. Also wir sind eigentlich perfekt drin. Trotzdem Riesenfreude, wieder Fußball spielen zu dürfen.
Und der Trainer hat uns ja auch gerade gesagt, die Schulter hält, bist gleich dreimal draufgefallen. Also ist alles gut, ist alles stabil. Der Vertrauenstest, der ist heute bestanden worden.
Ja, ich denke auch. Also gerade gegen tschechische Mannschaften ist es immer sehr körperlich und es war ein guter Test.
Und man hat gemerkt, ihr wolltet den unbedingt gewinnen. Hat man auch so am Jubel gespürt, beim 2-2, beim 3-2. Also das Ding wolltet ihr hier, auch wenn es so ein Test ist, nicht verlieren.
Ja, natürlich. Also deswegen spielen wir Fußball. Wir wollen immer gewinnen. Ob das jetzt nur ein Testspiel ist, ist erstmal nebensächlich. Hauptsache gewinnen und ein gutes Gefühl dann für die restlichen Ligaspiele holen.
Und da kommt dir jetzt eigentlich auch so die Länderspielpause auch zum Aufholen des Rückstands durch die Verletzung, glaube ich, ganz gelegen, oder?
Ja, also ob die Pause jetzt so gut ist, weiß ich nicht, aber Training tut mir gut und auch jetzt wieder mehr näher bei der Mannschaft zu sein, tut mir auch sehr gut.
Alex hat es vorhin schon anklingen lassen, die personelle Dichte bei Dynamo, die personelle Qualität. Ich finde, das ist sowieso ein Plus bei der Sportgemeinschaft, dass man wenig Verletzungssorgen hat in dieser Saison. Wir hatten die Sharpina-Geschichte, wir hatten die Ömichen-Geschichte, aber ansonsten kommt man vielleicht auch im Vergleich zu anderen Vereinen recht gut durch, hat sicherlich auch eine gute medizinische Abteilung, aber ich finde, das ist ein Vorteil gegenüber den Mitbewerbern, dass es keinen Spieler so erwischt hat, dass der ja Wochen oder Monate lang ausgefallen ist. Frank?
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt mal so zurückblicken. Wir haben schon angesprochen, Jonas Ömichen, ich glaube so, es gab, wenn man so die Hinrunde betrachtet oder jetzt auch dann die ersten Spiele der Rückrunde, gab es im Prinzip zwei ja wirklich kritische Situationen. Einmal die Verletzung von Jonas Ömichen. Da hat der Verein in der Winterpause sofort reagiert mit der Verpflichtung von Mika Bauer und Dominik Kota. Problem oder Baustelle sofort wieder geschlossen, wie ich finde. Jetzt kommt Ömichen nicht als Neuzugang dazu, aber er wird diesen Konkurrenzkampf da nochmal richtig anfeuern. Da bin ich überzeugt. Und die zweite kritische Situation, die Dynamo zu überstehen hatte, war halt die Verletzung von Sharpina auf der Sechserposition. Ich glaube, da war es nicht ganz so einfach, wenn wir ehrlich sind. Da hattest du wirklich, war es schwer, ein Backup zu finden. Also ich glaube, Zazar hat sich da auf der Rolle oder auf dieser Position schwer getan, fühlt sich jetzt eine Position weiter vorn auf der 8 deutlich wohler. Ja, das war dann so eine kleine Delle, aber ich glaube, insgesamt hat man auch diese kritische Situation dann doch relativ gut überstanden im Nachhinein.
Bei Zazar würde ich mir die Torgefahr noch mehr wünschen. Der ist immer wieder vor des Gegners Gehäuse, aber das Toreschießen fällt ihm halt so unheimlich schwer, habe ich den Eindruck. Oder geht das nur mir so?
Ja, ich stimme dir da absolut zu und deswegen glaube ich aber trotzdem auf der Position einfach den Blick nach vorn, ist er besser aufgehoben als auf der Sechserposition. Also ich glaube, da ist Vinko Sharpina jetzt einfach, er wird seinen Rhythmus wieder finden und wird auf dieser Position, glaube ich, dann wieder eine Bank sein.
Mhm. Jetzt geht's also hinein in die entscheidenden Wochen. Bis Mitte Mai gibt's noch 9 Spieltage, 27 Punkte sind noch zu vergeben. Alex, wie entscheidend ist denn zum Beispiel Thomas Stamm in den nächsten Wochen? Der Fakt, auch seine Ausstrahlung, er ist ruhig, er weiß, was er von der Mannschaft verlangt. Wie siehst du den Cheftrainer von Dynamo Dresden?
Also ich habe von Anfang an gesagt, dass Thomas Stamm eine gute Wahl ist. Er hat in Freiburg richtig gute Arbeit geleistet, hat die zweite Mannschaft ja auch vor dieser Saison, als sie dann abgestiegen sind, nach einem extremen Aderlass, muss man sagen, auf Platz 2 damals geführt. Also er weiß schon, wie man da vorne mit dabei ist und worauf es ankommt, auch in der entscheidenden Phase. Von daher glaube ich, dass Dynamo da sich gar keine Sorgen machen muss, dass der in irgendeiner Form die falschen Entscheidungen treffen wird oder da Unruhe aufkommen lässt. Und ich kann mir auch vorstellen, gerade mit Blick auf die letzte Saison, dass die aktuelle Situation leichter zu handeln ist, weil in der Vorsaison, da ist ja eine Dynamik entstanden, die nicht mehr erklärbar war, die auch nicht mehr zu handeln war und die am Ende Markus Anfang und dieser Mannschaft über den Kopf gewachsen ist, weil sie sich einfach nicht mehr daraus befreien konnten. Und dadurch, dass die Situation jetzt eine andere ist und jeder weiß, jeder Punkt zählt und jede Niederlage tut richtig weh und wir sind noch längst nicht durch, glaube ich, dass das von der mentalen Situation her besser zu handeln ist und einfacher zu handeln ist, als es im Vorjahr der Fall war.
Aktuell hat man 53 Punkte, also 15 Siege, 8 Unentschieden und 6 Niederlagen. 53 Punkte waren es zum gleichen Zeitpunkt auch in der Vorsaison. Und 50 Punkte übrigens vor 2 Jahren, also nur 3 Punkte weniger. Und trotzdem, ich habe es neulich schon mal gesagt, dieses Grundgefühl ist ein anderes, auch weil die Rückrunde etwas anders läuft und weil du natürlich Tabellenführer bist.
Na, ich sage ja immer, so ein Blick auf eine Saison ist immer auch eine Tabellenwahrnehmung, weil eben die wenigsten auf die Punkte gucken oder auf so eine Tendenz der letzten Wochen. Am Ende machst du es als Außenstehender da doch immer wieder an der Tabelle fest. Und wenn Dynamo Tabellenerster ist, ist ja so gemeinhin der Eindruck, besser geht's nicht, was die Tabelle erstmal zutrifft. Aber natürlich, wenn man sich auf die kleinen Sachen guckt oder auf die jüngsten Spiele, geht's natürlich besser. Wir haben es letzte Woche diskutiert, englische Woche, 5 Punkte aus 3 Spielen ist natürlich zu wenig. Trotzdem bist du Tabellenführer, was wieder für diese dritte Liga spricht oder in dem Fall auch gegen die Liga. Keine Ahnung, kann man ja so und so wenden. Insofern ist es immer eine Situationswahrnehmung. Und klar, in der letzten Saison, Ende März, war Ralf Becker, glaube ich, gerade jetzt 3-4 Wochen entlassen. Da kehrte gerade so ein bisschen wieder Ruhe ein nach außen und man dachte, jetzt irgendwann müssen sie ja mal wieder ein Spiel gewinnen. Jetzt wird es irgendwie wieder besser und es wurde doch nicht besser. Und jetzt steuern wir ja so rein zeitmäßig auf die Entlassung von Markus Anfang zu. Da ist die Situation dies Jahr schon viel, viel klarer. Was natürlich auch mit Thomas Stamm zu tun hat. Kleiner Funfact am Rande. Wir haben gerade Länderspielpause. Dynamo hat 3 Akteure zu Nationalmannschaften delegiert. Und alle 3 waren Ex-Freiburger und haben unter Thomas Stamm trainiert. Hat sicherlich nicht direkt was miteinander zu tun, aber vielleicht doch. Das nochmal als Ergänzung zu Thomas Stamm. Nee, und zum anderen, ihr habt das Testspiel angesprochen, diese zweite Reihe eben nicht nur zu wissen, dass man sie hat und dass die qualitativ was können, sondern eben auch einzusetzen und dann, wie zuletzt in Essen mit Lukas Böder und Robin Meissner, eben 2 Dauerreservisten auch zu bringen von Anfang an, die dann sehr, sehr gute Leistung zeigen. Das macht schon einen gravierenden Unterschied aus zur vergangenen Saison.
Aber Frank, wir sprechen natürlich auch immer über diesen 2-Punkte-Schnitt. Auch Thomas Stamm hat den immer mal wieder erwähnt. Das ist, glaube ich, so die Wunschvorstellung des Trainers. Wir haben es ja mit Tino auch immer mal wieder besprochen. Da fehlen natürlich 5 Punkte. Da müssten es nach 29 Spieltagen, wenn ich richtig gerechnet habe, 58 Punkte sein. Aktuell hat man 53 Punkte. Also kann man auch sagen, dass nicht alles natürlich perfekt läuft.
Logisch, aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass wirklich keine der Mannschaften, die da oben steht, jetzt mal so einen Lauf hat über mehrere Spiele. Also ich hatte zwischenzeitlich mal so den Eindruck, dass Hansa Rostock das gelingen könnte, haben sie letztendlich auch nicht geschafft. Und das führt natürlich auch dazu, dass Mannschaften wie Dynamo trotz dieses Schnitts, wo man ein bisschen drunter liegt, oder auch Energie Cottbus, die zwischenzeitlich 4 Spiele nicht gewonnen haben, dass die auf Platz 1 und 2 liegen. Also ich glaube, bei 9 Spielen, die noch ausstehen, wenn du jetzt mal so einen kleinen Zwischenlauf kriegst, also mal du holst 3 Siege am Stück, damit kannst du, glaube ich, in der Tabelle richtig Boden gut machen.
Das ist die entscheidende Phase, in die wir jetzt reingehen. Jetzt wird geerntet und wer jetzt nochmal einen richtig guten Lauf erwischt, der hat natürlich beste Chancen, wenn er jetzt schon in einer guten Position ist. Also 9 Spiele noch, die Gegner von Dynamo heißen Wien, wie es Baden, Hannover 2, Ingolstadt, Osnabrück, Saarbrücken, Sandhausen, Bielefeld, Mannheim und Unterhaching. Was ist denn das Plus der Sportgemeinschaft, Alex, für die nächsten Wochen, für den Saisonendsport? Wo siehst du die Punkte, die dafür sprechen könnten, dass Dynamo vielleicht am Ende Erster oder Zweiter wird?
Also ich glaube, dass Dynamo aus den nächsten 2 Spielen 6 Punkte holen muss. Und ich glaube auch, dass sie 6 Punkte holen werden. Wiesbaden ist so eine Mannschaft, die ist irgendwie nicht so richtig greifbar. Abgestiegen aus der zweiten Liga mit ganz anderen Ambitionen in diese Saison gestartet. Und jetzt dümpeln die da so im Mittelfeld rum, haben keine Chancen mehr oben anzugreifen, haben mit unten aber auch nichts zu tun. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, Wiesbaden ist eine komische Mannschaft. Die musst du einfach besiegen. das ist klar. Hannover 96 2, die haben zwar zuletzt auch wieder Punkte geholt, aber das ist auch eine Mannschaft, die musst du, wenn du aufsteigen willst, besiegen. Und wenn du das geschafft hast und diese 6 Punkte holst, dann hast du natürlich eine Situation geschaffen, dass du einen gewissen Vorsprung hast vor den letzten dann noch 7 Spielen, die dir Selbstvertrauen geben kann. Und dann wiederum, sage ich aber auch, ist das Restprogramm ein richtiges Brett. Mhm. Mit Ingolstadt, es ist eine Mannschaft, bei der alles möglich ist. Die hat enorme Qualität, hat es zuletzt zu selten geschafft, die auf den Platz zu bringen. Aber wenn die ins Rollen kommen, dann sind die insbesondere in der Offensive richtig stark. Osnabrück unter Marco Antwerpen, eine ganz andere Mannschaft als noch in der Hinrunde. Also super schwierig. Dann Saarbrücken. Haben wir jetzt gesehen, waren wochenlang die Mannschaft der Stunde in der dritten Liga, haben sich jetzt diese Auszeit genommen. Aber auswärts Ludwigspark, Saarbrücken im Aufstiegsrennen, super schwierig. Und die letzten beiden Auswärtsspiele, 36. Spieltag, 37. Spieltag, Bielefeld und Mannheim auf der Alm und im Karl-Benz-Stadion. Mein lieber Mann, also das sind wirklich richtige Ausrufezeichen, die Dynamo da noch vor der Brust hat. Von daher glaube ich, 6 Punkte gegen Wiesbaden und Hannover 96 sind wirklich Pflicht, damit du zumindest mit einem kleinen Polster in dieses richtig heftige Restprogramm reingehen kannst.
Du musst im Grunde genommen so machen wie der Hamster oder der Braunbär vorm Winter. Du musst ein kleines Polster anfressen.
Im Idealfall ja. Also wenn man sich dieses Jahr anguckt, 2025, 10 Spiele, bislang nur 4 Siege für Dynamo. Also das ist nicht das, was man sich erhofft hat. Jetzt ist man zwar auf der anderen Seite seit 4 Spielen ungeschlagen, aber halt auch nur 2 Unentschieden zuletzt. Es ist noch nicht so der durchschlagende Erfolg in diesem Jahr, nachdem man sich ja auf überragende Art und Weise in die Winterpause verabschiedet hatte. Von daher glaube ich, wie gesagt, dass jetzt die nächsten Wochen wirklich entscheidend sein werden, um dann mit einer breiten Brust in dieses hammerharte Schlussprogramm reingehen zu können.
Ich finde, Alex hat's gut analysiert, das Restprogramm. Die nächsten beiden Spiele gegen Wiesbaden und Hannover würde ich ganz genauso einschätzen. Da kannst du, da musst du vielleicht 6 Punkte holen. Und dann sehe ich es aber ein bisschen positiver als Alex. Dann hast du 2 Heimspiele gegen Ingolstadt, gegen Osnabrück. Auch wieder eine gute Ausgangsposition für Dynamo. Und ich glaube, es wird so darauf ankommen, dass du dann geht es ja nach Saarbrücken, klar, schweres Auswärtsspiel im Ludwigspark, dass du dann nicht gezwungen bist, dort zu gewinnen. Ich glaube, das könnte ganz entscheidend werden, dass du weißt, okay, Saarbrücken, die müssen jetzt richtig kommen und du kannst erstmal so ein bisschen gucken, was bieten sie dir an. Und dann ist der April auch schon fast vorbei und ja, im Mai, Alex hat es angesprochen, die Spiele Bielefeld, Mannheim und das letzte gegen Unterhaching, gut, das kann man mal vielleicht ein bisschen ausklammern, weil Unterhaching für meine Begriffe, sie werden dann mit Sicherheit schon abgestiegen sein. Aber diese beiden Auswärtsspiele, da kommt es dann auf den Kopf an, ganz klar. In den letzten Spielen, da wird dann der Kopf mit entscheiden.
Wo siehst du die Gefahren, Tino, jetzt mit Blick auf die entscheidenden Wochen?
Naja, die Gefahr ist schon erstmal die da. Stichwort dritte Liga, schwer vorhersehbar. Bin schon der Meinung auch, dass in den nächsten 2 Spielen 6 Punkte her müssen. Aber du lass es nur 4 sein oder lass es nur 2 sein und lass es vielleicht dann sogar gerade mal verdient 2 Punkte sein. Dann kriegt die ganze Diskussion, die ich insgesamt schon so teile, kriegt dann aber natürlich eine Schieflage. Was andererseits aber auch wieder heißt, die anderen Spiele sind ja auch nie automatisch, nur weil es schwere Spiele sind, verlorene oder Spiele, die man nicht gewinnen kann. Und ich finde einen Punkt auch wichtig. Wir reden ja immer aus der Dynamo-Perspektive und die haben ein schweres Spiel gegen Bielefeld oder gegen Saarbrücken. Aber jetzt versetze ich mich mal in die Lage von Saarbrücken und Bielefeld. Na, die wissen ja jetzt auch, jetzt kommt Dynamo, die sind vielleicht Tabellenführer. Da wird ja genauso diskutiert. Oder wenn du nach Mannheim fährst und die stehen im Abstiegskampf, da kann ich mir vorstellen, wird die Schlagzeile sein. Und jetzt noch gegen den Tabellenführer. Oh Gott, hier ist ja alles verloren für uns. Also das ist ja immer auch eine Frage, wie man draufklickt. Aber ja, ich glaube, die größte Gefahr für Dynamo ist, die Konzentration hochzuhalten. Selbst wenn es jetzt diese 6 Punkte gibt, eben nicht zu sagen, wir schaukeln das schon irgendwie, weil es natürlich gerade so ein bisschen so aussieht, dass es dies ja wahrscheinlich irgendwie klappen könnte. Und da diesen Fokus zu behalten, wie die Mannschaft jetzt gerade hat, ich finde immer wieder wohltuend, Niklas Hauptmann und Christoph da Ferner nach den Spielen, egal wie sie ausgegangen sind, immer wieder klare Worte und das sind ja, fallen ja auch immer genau der Begriff, klar bleiben, bei uns bleiben. Und darauf wird es ankommen, weil Jens, wir müssen uns nichts vormachen, je länger Dynamo Tabellenführer ist, umso näher wird die Frage rücken. Und ich kann versprechen, dass wir die dann mal irgendwann auch journalistisch umsetzen, wann und wo wird die Meisterfeier geplant. Und
um Gottes
das gehört
Willen.
Zu Dresden, das gehört ja nun mal zu Dresden genauso dazu. Und da aber als Mannschaft, als Profikader klar zu bleiben bis zum Schluss.
Nee, darüber reden wir nicht. Darüber wird noch gar nicht geredet. So,
ich habe es ja nicht gleich für diese Woche
angekündigt. Das ist ein ganz, ganz schlechtes Thema. Aber Alex, ich will nochmal das aufgreifen, was Tino so gerade erwähnt hat mit den Gegnern. Du bist ja nun in vielen Stadien, auch in der dritten Liga, unterwegs für Magenta und kriegst das natürlich auch mit. Man hat schon immer das Gefühl, wenn es gegen Dynamo geht, wenn die gerade im Heimspiel dann gegen Dynamo spielen, da ist schon nochmal so ein extra Push da, weil für viele Vereine wirklich das Heimspiel gegen Dynamo Dresden immer irgendwie so auch ein bisschen das Spiel des Jahres ist.
Das ist ja völlig klar, dass Dynamo im Grunde schon in der letzten Saison und vielleicht sogar mit Abstrichen in der Rückrunde der vorletzten Saison immer diesen Nimbus des Top-Favoriten hat. Markus Anfang konnte es irgendwann nicht mehr hören, aber natürlich ist das der Fall. Wenn ein Verein mit einer solchen Strahlkraft, auch mit einer solchen finanziellen Ausstattung für Drittliga-Verhältnisse da aufdribbelt, der Gästeblock immer voll, dann ist es einfach so, dass sie sagen, okay, das hier ist für uns das Spiel des Jahres und jetzt volle Attacke. Damit muss Dynamo Dresden umgehen und das kann natürlich am Ende dazu führen, dass auch Unterhaching sagt, jetzt gehen wir nochmal mit wehenden Fahnen unter am letzten Spieltag. Also wir haben es damals gegen Meppen erlebt, die waren auch schon abgestiegen, plötzlich kriegt Dynamo da 4 Stück. Das sind alles Sachen, die darfst du natürlich nicht einplanen und du musst, genau wie es gerade gesagt wurde, bis zum Ende bei 100% oder drüber sein.
Wie gesagt, was ihr auch schon anklingen lassen habt, auch diese englische Woche, die wird so mitentscheidend sein, wie es dann läuft im Saisonendsport. Wir haben mit Sportchef Thomas Brendel gesprochen, was er vor diesen entscheidenden Wochen denkt und sagt.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge. Das Interview.
Thomas, das ist so jetzt der letzte Zeitpunkt für die Mannschaft gewesen, um nochmal durchzuatmen, durchzupusten, weil jetzt geht's dann ins letzte Saisonviertel.
Ja, ist korrekt. Also wir haben jetzt heute ein gutes Testspiel hier vereinbaren können, haben danach ein paar Tage Pause, wo die Mannschaft auch durchschnaufen kann, wo wir alle Spieler ranbringen können. Ja, und dann sind wir auch schon auf der Ziellinie, muss man schon sagen, haben das Ziel schon irgendwo in 9 Spieltagen dann vor Augen und da wollen wir natürlich so best wie möglich gerüstet sein und gut dann später irgendwann noch in die englische Woche dann starten, ja.
Macht man da jetzt nochmal eine Ansage? Sagt man, Freunde, es kommt dann drauf an in diesem letzten Viertel oder ist das wie bei den Rennpferden, dass die Jungs wissen, nach diesem kleinen Durchatmen, jetzt geht's wirklich ans Eingemachte, jetzt wird geerntet möglicherweise.
Ich glaube, es kommt auf die Reiter an und nicht auf die Pferde. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, wie wir den Takt so ein bisschen vorgeben auch. Und das liegt so ein bisschen auch am Trainerteam natürlich, das auf die Mannschaft zu projizieren. Und dass wir vor einer ganz wichtigen Phase sind, glaube ich, ist allen bekannt. Und da wollen wir natürlich auch so gut wie möglich auch performen, so gut wie möglich auch reinkommen mit dem Spiel Wien Wiesbaden und dann Hannover und dann in die englische Woche. Und nach der englischen Woche dann werden wir dann auch sehen können, wo wir stehen. Ja.
Ist diese englische Woche der nächste Gradmesser dann für den Verein, dass man wirklich weiß, okay, auch gerade mit den Heimspielen, die man in dieser englischen Woche hat, dann hat man irgendwie so ein Bild für den Saisonendsport.
Ja, ich glaube für viele Vereine, ne, dann trennt sich so ein bisschen noch die Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt und da gibt es dann da Vereine, die bleiben dann oben dabei, können sich eventuell absetzen, gibt Vereine, die fallen vielleicht ab, können einen Schritt nicht halten. Also nach der englischen Woche, glaube ich, ist für einige Vereine so klar, wo die Richtung dann auch schlussendlich hingeht.
Du hast den Trainer angesprochen, ich glaube Thomas Stamm, ruhige Art, nüchterne, sachliche Art, ist wohltuend, gerade jetzt auch hier in diesem Umfeld in Dresden, aber auch gerade wenn es jetzt an diesen heißen Endsport geht, da muss man ja auch Nerven behalten.
Ja klar, also Thomas kommt über die inhaltlichen Dinge natürlich auch und wenngleich wir natürlich schon schauen müssen, dass wir der Mannschaft auch so ein bisschen die Bedeutung der Situation noch klar machen müssen und dass wir natürlich Woche für Woche jetzt einfordern müssen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, die Mannschaft muss das wissen, dass wir uns keine großen Punktverluste mehr erlauben können. Ich spreche jetzt mal das Beispiel Dortmund 2 an. Der Punkt hat natürlich dann am Samstag nach dem Essen-Spiel dann doppelt wehgetan, muss man sagen. Ja, wir können uns nicht viel erlauben, das ist klar. Und ja, man merkt jetzt schon, Bielefeld kommt dran, das wird alles ein bisschen enger. Cottbus hat wieder gewonnen, Saarbrücken, ja, haben alle schon noch schwere Spiele vor der Brust, wir auch. Und ich sage persönlich, wir müssen gut durch die englische Woche kommen. Da können wir den Grundstein zumindest legen für eine erfolgreiche Saison, wie die dann zum Schluss auch immer ausgehen wird, werden wir sehen. Aber die englische Woche wird für uns auch, glaube ich, so ein gewisser Gradmesser dann noch sein.
Du kannst jetzt nicht sagen, ich schaue nicht auf die Tabelle. Die Tabelle ist für dich ja täglich Brot. Wie oft schaust du auf die Tabelle oder sagst du, ich habe die so intus, ich weiß, was gerade Phase ist?
Beides. Ich gucke mir sehr, sehr oft die Tabelle an. Klar, gucke mir natürlich die möglichen Konstellationen in den nächsten Spielen an. Ich glaube, dass das nicht der Trainer unbedingt machen sollte oder das Trainerteam machen sollte. Die Spieler vielleicht dann auch nicht. Sie sollen sich immer auf das nächste Spiel konzentrieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste immer. Und ich schaue natürlich schon irgendwie, was erwartet uns die nächsten Wochen und wie gehen wir dann auch die nächsten Spiele dann auch an. Wer spielt gegen wen? Und das ist so ein Punkt, wo ich mich natürlich mit beschäftige, klar.
Mhm. Du hast die Tabelle angesprochen. Wie oft und wie sehr, wie intensiv schaust du auf die Ergebnisse der anderen Mannschaften? Wie schnell geht das Handy an und guckt mal auf den Ticker und sagt, mal gucken, wie die so gerade gespielt haben? Oder ist schon die Zeit des Live-Tickers gekommen, dass man nebenbei verfolgt, was machen da die Mannschaften parallel?
Ja gut, das Problem, was ich habe immer einen Ulf neben mir sitzen bei den Spielen und der kriegt immer, glaube ich, Push-Up-Mitteilungen von irgendwelchen Vereinen. Das ist ein bisschen problematisch, da kann ich mich nicht nur auf mich konzentrieren. Aber ja, ich glaube, es ist ganz normal, die Spiele, die ich live gucken kann, die gucke ich auch live. Also dann auch die Spiele, die uns jetzt im Endeffekt dann nicht direkt betreffen. Da gucke ich mir schon viel an und bin natürlich auch dann über alles informiert, klar, was so am Wochenende auf den Plätzen noch passiert.
Wird viel gesprochen über den Teamspirit in der Mannschaft, dass der sehr gut wäre. Das kann sicherlich auch ein Plus sein für diese Mannschaft jetzt im heißen Saisonendsport, dass man zusammenhält und dass man auch mal auf die Zähne beißt, wenn man vielleicht nicht zur Stammelf gehört, wenn man möglicherweise auch mal auf der Tribüne sitzt. Allein mit dem großen Ziel im Hinterkopf.
Das ist der springende Punkt. Das ist genau der springende Punkt, dass wir, wenn ich an die Hinrunde denke, dass wir einen sehr, sehr guten, ordentlichen Spirit gehabt haben, wenige unzufriedene Spieler gehabt haben, alle, die sich, sag ich mal, für die Dienste der Mannschaft auch gestellt haben. Natürlich, jetzt kommt auch wieder eine Phase, wo vielleicht der ein oder andere Spieler nicht berücksichtigt worden ist. Es gibt dann auch Härtefallentscheidungen, wenn der gesamte Kader dann noch fit ist. Dann hast du natürlich mehrere Spieler, die nicht im Kader sind. Und damit müssen wir gut umgehen. Und das ist so der springende Punkt. Nicht unbedingt so, was passiert auf dem Platz, sondern was passiert natürlich auch außerhalb vom Platz und im Vorfeld auf das Spiel. Und da brauchen wir einfach ein geschlossenes Team, was Woche für Woche zusammensteht, unabhängig davon, ob der eine 90 Minuten spielt oder der andere 0 Minuten spielt. Darauf jetzt ankommen.
Thomas, du warst letzte Saison in der Rückrunde noch nicht mit dabei, aber dir wird es der ein oder andere gesagt haben. In der letzten Saison war so ein Ding, dass viele Spieler nicht wussten, wie geht es jetzt weiter. Viele Vertragsgespräche liefen da so nebenbei oder wurden dann erst später geführt. Wie ist das in dieser Saison? Bei dem einen oder anderen läuft ja der Vertrag aus oder es ist noch nicht ganz klar, wie es weitergeht. Die Bürotür ist da immer offen oder wie handhabst du das? Oder sagst du, nee, wir müssen jetzt erstmal das große Ziel im Auge behalten?
Ja, also ich glaube, die größten Sachen haben wir abgearbeitet. Es gibt natürlich noch immer Einzelfälle, wo noch nicht klar ist, in welche Richtung es geht. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit der Liga-Zugehörigkeit auch zu tun. Das muss man dann auch sagen in dem Zusammenhang. Und aber im größten Teil, glaube ich, sind wir mit fast allen Spielern klar. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, vielleicht gegenüber dem letzten Jahr, ohne dabei gewesen zu sein. Aber wir haben bestimmt mehr als 3/4 der Spieler dabei, die wissen eigentlich, dass es hier in Dresden auch weitergehen könnte. Und natürlich beschäftigen wir uns auch parallel mit den verschiedenen Szenarien natürlich, was externe Spieler angeht. Das gehört natürlich auch dazu, das muss man auch sagen.
Das wollte ich gerade fragen. Ihr müsst ja jetzt schon planen, aber da muss man auch zweigleisig planen, oder?
Ja, es ist gut, wenn wir es können. Und ich glaube, in den letzten Jahren war es ja immer so, dass es für Dynamo um irgendetwas ging. Also es ging immer um irgendetwas, weder um den Aufstieg oder um den Abstieg. Es ging um was. Und somit hast du nicht diese Planungssicherheit gehabt. Was in dem Fall natürlich jetzt positiv ist. Also wir könnten theoretisch auch für eine Liga höher planen. Das machen wir dann auch. Beschäftigen uns mit vielen Dingen, die wir versuchen auch abzuarbeiten. Und es wäre natürlich schön, wenn wir so schnell wie möglich Planungssicherheit hätten. Natürlich in eine bessere Liga.
Da geht man dann in so Gespräche rein, wenn dann. Also wenn wir aufsteigen, könntest du ein Kandidat sein.
Ja, es gibt natürlich externe Spieler, die sind für beide Szenarien natürlich wichtig aber auch nur fürs Drittliga-Szenario vielleicht auch in Frage kommen. Und ja, das ist nicht ganz einfach. Das macht die Situation nicht ganz einfach, so die Gespräche auch nicht ganz einfach. Aber schlussendlich wollen wir ja Spieler davon überzeugen, vom Weg, den wir gehen wollen. Jetzt unabhängig in welcher Liga. Und aber wichtig ist, dass wir Spieler finden, die uns in beiden Szenarien noch weiterhelfen können. Das ist das Entscheidende.
Und du selbst? Wie fährst du jetzt nochmal vor dem heißen Saisonendsport runter? Oder sagst du, nö, bei mir ist alles ruhig, also ich habe Puls 40?
Nee, bei mir ist nicht alles ruhig, aber ich bin da, ich versuche zumindest eine Ruhe auszustrahlen, auch wenn ich mich mit dem Thema natürlich 7 Tage die Woche beschäftige, ist klar. Aber wenn ich jetzt noch irgendwelche Nervosität ausstrahlen würde auf hier meine Gruppe, dann glaube ich, wäre das, glaube ich, ein falsches Zeichen. Also deswegen versuchen wir da eine gewisse Ruhe einfach beizubehalten.
So, Männer, für uns heute auch ganz wichtig, mal so ein bisschen zu gucken, wie ist die dritte Liga aufgestellt vor diesen Wochen der Wahrheit, wo es jetzt in den Endsport geht. Wollen mal so ein bisschen ein paar Vereine auch anreißen. Frank, deshalb haben wir dich natürlich auch mit dabei, weil du dich nicht nur bei Dynamo, sondern auch bei Energie Cottbus gut auskennst. Wenn ich auf die Tabelle schaue, würde ich sagen, es reicht so bis Platz 7, bis Hansa Rostock, die sich noch Hoffnung machen können mit Blick vielleicht sogar auf den Relegationsplatz oder mindestens auf den Relegationsplatz, weil Rostock eben noch dieses Spiel gegen Unterhaching in der Hinterhand hat, dass der noch nicht drin ist in der Tabelle. Rostock hat aktuell 44 Punkte. Seid ihr da mit mir d'accord oder seht ihr sogar noch Verl oder Wiesbaden in der Rechnung oder sogar sind es bei euch weniger Vereine?
Also ich würde den Strich auch da ziehen. Platz 7, glaube ich, ist so die Grenze. SC Verl rechne ich eher nicht damit, dass sie da oben noch eingreifen können. Und die Mannschaften, die davor stehen, logischerweise, die haben alle Ambitionen. Hansa Rostock auf jeden Fall auch, aus meiner Sicht. Hansa Rostock auf 7, Viktoria Köln auf 6. Also ich würde empfehlen, lasst uns ein bisschen mehr auf Hansa Rostock schauen, was ich so in der Saison gesehen habe. Also bei allem Respekt vor Viktoria Köln, aber ich glaube, Hansa ist da noch ein Tick eher oben mit dran als Viktoria Köln.
Am Ende gibt es den dreifachen Ostaufstieg.
Das ist mal eine Ansage, Alex. Das ist mal eine Ansage.
Eigentlich können wir jetzt rausgehen, ja. Also das lässt sich jetzt nicht mehr toppen. Ich wollte gerade Hansa noch mit dem Sternchen versehen, nämlich die haben ja noch dieses eine Nachholspiel in Unterhaching. Wenn sie das gewinnen, würde ich sie oben auch mit dazu zählen. Wenn sie das nicht gewinnen, dann möchte ich sie fast schon streichen, weil ich mir auch jetzt schwer vorstellen kann für die letzten 9 Spiele, dass es diese eine Mannschaft gibt, die diese Konstanz an den Tag legt und jetzt eben nicht nur 3 Spiele in Folge gewinnt, sondern auch vielleicht jetzt 6 Spiele ungeschlagen bleibt. Am Ende läuft es für mich irgendwo hinaus, ja, Hansa, wenn sie das Nachholspiel gewinnen, Viktoria Köln würde ich jetzt schon streichen, weil es da am Ende, die spielen eine super Saison, also das kann man gar nicht hoch genug würdigen, aber es wird nicht für ganz oben reichen. Ingolstadt, Bielefeld, Saarbrücken, das sind so die 3 großen Namen, wo ich jetzt am Ende jetzt schon wieder erstaunt bin, dass Ingolstadt sich ähnlich wie Energie jetzt am Wochenende im Landespokal diesen Aussetzer genehmigt hat, den sich Dynamo schon im Oktober in Chemnitz genehmigt hat. Also die sind jetzt auch ausgeschieden aus dem bayerischen Landespokal gegen den Regionalligisten. Wie ich finde, ein bisschen auch überraschend, zumindest für Außenstehende. Von daher muss man da gucken, was da kommt. Kann sein, dass sich Dynamo mit dem Heimsieg dieses Gegners schon zumindest für sich selber entledigt. In 2 Wochen muss man abwarten, aber Bielefeld, Saarbrücken, die werden auf jeden Fall, denke ich, bis zum Schluss oben dran bleiben. Gespannt bin ich wirklich jetzt auf Energie Cottbus. Das muss ich mal sagen. Also da, Jens, ich will ja nicht den Fehler machen vom letzten Jahr, wo wir immer dachten, Münster oder Ulm, die werden doch irgendwie einbrechen. Von daher, jetzt hat Energie sich doch so eine Schwächephase nicht genommen, aber halt irgendwie schon erlitten. Ich bin da jetzt ein bisschen gespannt, was da die nächsten Wochen passiert.
Ja, wenn ich die Prognosen vom Kollegen Meyer in den letzten Jahren und Monaten beurteile, würde ich Viktoria Köln fast jetzt mit auf den Zettel nehmen, weil wenn du das so ausschließt, du hast schon so viele Mannschaften ausgeschlossen und irgendwelche Prognosen abgegeben.
Das ist das Beste, was der Viktoria passieren kann.
Ja, genau.
Hören wir mal, was Thomas Stamm in Sachen Aufstiegskampf sagt, wer da noch in Frage kommt.
Ich glaube, immer noch die ersten 6 bis 8 Mannschaften, das sind die größten Konkurrenten. Ich glaube, da gibt es genügend Mannschaften, die Qualität haben, auch die Breite im Kader haben, um vorne mitmischen zu können. Und wenn es jetzt grundsätzlich um den Ausblick geht, dann einfach nur Vorfreude, dass wir jetzt so in diese Crunch-Time reinkommen. Dass wir eigentlich nur noch Pokalspiele haben, wo es eigentlich ja, Woche für Woche darum geht, möglichst 3 Punkte mitzunehmen und nicht 1 Punkt. Und da gilt es, den Fokus zu legen. Aber in erster Linie, glaube ich, haben alle richtig Bock auf die Phase, die jetzt kommt.
Wir haben am Wochenende ja schon prickelnde Partien. Also Dynamo gegen Wien, Wiesbaden, Rostock spielt gegen Saarbrücken, Ingolstadt gegen Köln. Ich glaube, wer das Ding verliert, ist dann tatsächlich raus. Und Cottbus gegen Aue. Lass uns mal
mit Cottbus starten. Muss man jetzt am Wochenende eigentlich für den Schacht sein bei diesem Spiel als Dynamo-Fan?
Könnte so sein als Dynamo-Fan. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, Jens, musst du mir sagen. Geht das rein praktisch?
Nee, irgendwie nicht.
Also als Dynamo-Fan, glaube ich, hoffst du einfach auf ein 0-0 mit 4 Platzverweisen, oder?
Richtig. Irgendwie vielleicht, ja. Energie Cottbus. Frank, ich musste erst mal gucken, wo denn Stahnsdorf liegt. Irgendwo bei Potsdam, oder?
Ja, richtig. Ich musste auch erst mal gucken. Also es ist ja wirklich in der Nähe von Potsdam. Eine schmucke Anlage, muss man sagen. Eine richtig schmucke Anlage. Stahnsdorf ist ja Tabellenführer der Oberliga Süd. Haben auch so den Blick in Richtung Regionalliga gerichtet. Wobei ich mir das dann ehrlicherweise nicht so ganz vorstellen kann, weil das ist wirklich ein kleiner, netter Sportplatz. Aber da so Mannschaften wie, vielleicht Lok Leipzig nicht mehr, aber nehmen wir mal Karlsruhe, Jena, dort kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Aber ja, das ist so ein richtig schöner, kleiner Amateurfußballstandort und der ist Energie Cottbus, muss man sagen, zum Verhängnis geworden.
Und man konnte es bei euch auf den sozialen Kanälen ja anschauen, den Torhüter, der da Held war im Elfmeterschießen gegen Energie Cottbus, also den haben die nach dem letzten gehaltenen Elfmeter umringt und der war wirklich der Held schlechthin am Samstag. Ich glaube, wenn der 2-3 Bierchen sich gegönnt hat, der musste kein einziges bezahlen.
Mit Sicherheit. Also das gilt, glaube ich, auch noch für die nächsten Wochen dort. Also der Junge, der war einfach der Held. Und was ich ja so, ist so eine kleine Anekdote am Rande, schreibt halt auch der Fußball, hat der Trainer danach erzählt, dass sie eigentlich noch eine Rechnung offen hatten. Und zwar ist er im Winter zu spät aus dem Urlaub gekommen, der Torhüter. Und da sind sie beide so ein bisschen aneinander geraten und seitdem war eigentlich immer klar, der Junge hat noch was gut zu machen. Und das hat er, muss man sagen, am Samstag im Elfmeterschießen gegen Energie Cottbus wirklich mit Bravour gemacht.
Ich glaube jetzt, oder ich hoffe für ihn, jetzt sind alle Rechnungen beglichen, oder? Jetzt ist da niemand mehr nachtragen.
Mit Sicherheit. Also jetzt hat er diese Rechnungen wirklich begriffen, hat 3 Elfmeter gehalten und viel besser kann man es, glaube ich, in der Situation nicht machen und hat damit wirklich seinem Verein die erste Teilnahme am Landespokalfinale geschenkt und ich glaube, das wird man dann am 24. Mai auch richtig zelebrieren.
Gegen Grischow, gegen Robert Koch, das darf man aus Dynamo-Sicht ja nochmal sagen. Also auch Robert Koch hat die Chance, sich damit für den DFB-Pokal in der kommenden Spielzeit zu qualifizieren.
Ja, ist, muss man sagen, in Brandenburg auch gefühlt mal eine andere Situation. In den letzten Jahren war Energie Cottbus immer im Finale, hatte 3 Siege in Serie und jetzt hast du halt wirklich mal ein reines Amateurfinale und finde ich auch ganz spannend. Beide in der Oberliga Süd, beide wirklich oben im oberen Drittel. Also ich glaube, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Ist vielleicht jetzt insgesamt nicht die ganz große Bühne, was die Fans betrifft, aber von der sportlichen Spannung her würde ich sagen, ist das ein Duell auf Augenhöhe.
Jetzt müssen wir ganz kurz reinschmeißen, wo wir so viel über den Landespokal sprechen. Habt ihr Marienberg gegen Grimma gesehen?
Der hat ja Freistoß großartig, oder?
Ey, war das legendär, oder? Das siehst du ja nicht mal in der Kreisliga. Das ist ausgeschlossen. Also dagegen war Andi Möller damals gegen Karlsruhe eine Blutgrätsche. Das ist unfassbar.
Was ich mich ja frage, wo hat der Schiri da gestanden? Also welche Position musst du haben, um das so falsch einzuschätzen?
Wahrscheinlich hat der sich mit dem Platzwart in dem Moment unterhalten.
Vermutlich. Sensationell.
Zurück zu Energie Cottbus und mal kurz eure Einschätzung, bevor wir Frank nochmal hören. Wie bewerteten ihr jetzt die Lage bei Energie? Frank hat es vorhin schon gesagt, die hatten 4 Spiele in der dritten Liga nicht gewonnen. Haben sich dann zurückgekämpft in Sandhausen mit dem Erfolg und dann dachten wir alle, jetzt sind sie wieder in der Spur, dann leisten sie sich jetzt den Ausrutscher im Landespokal. Wie seht ihr Energie aufgestellt als Tabellenzweiter mit Blick auf die Wochen der Wahrheit, Alex?
Ganz schwer zu sagen. Also, dass es mal so eine Phase geben kann, die Energie jetzt erlebt hat, das war von Anfang an völlig klar. Und ich würde nach wie vor sagen, wenn sie im Kopf klar sind, dann sind sie nach wie vor eine, vielleicht die beste Mannschaft der Liga, was das Fußballerische angeht und das Spielerische angeht. Und wenn sie das, was sie über viele Monate in dieser Saison gezeigt haben, weiterhin auf den Platz bekommen, dann werden sie auch diese Phase aus den Kleidern schütteln und bis zum Ende mindestens vorne mit dabei sein. Also ob es dann am Ende für 1, 2 oder 3 reicht, keine Ahnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Energie jetzt wirklich dauerhaft nachlässt und da rausfällt. Aber sie haben natürlich vom Kopf her tatsächlich jetzt eine Situation und die musst du dann irgendwann, wenn es ernst wird und wenn es auf die Zielgeraden geht, auch verarbeiten, dass sie genau wissen, boah, jetzt ist wirklich alles möglich, jetzt sind wir mit dabei, jetzt haben wir was zu verlieren. Das haben in den letzten Jahren die Aufsteiger aus den Regionalligen sehr gut gemeistert, mit Elversberg, mit Ulm, mit Münster, die alle durchmarschiert sind. Aber es ist natürlich eine immense Herausforderung. Ich traue Pele Wollitz zu, mit all dem, was er schon erlebt hat im Fußball, dass er das gut moderiert und dass er seiner Mannschaft da den größten Druck nimmt. Aber nichtsdestotrotz ist die Situation schon eine anspruchsvolle.
Ich finde, Alex hat ja alle Stichworte genannt. Mannschaft, Kopf und Wollitz. Und das ist eigentlich die Überleitung dann zu Frank, weil Frank ist ja noch am nächsten dran und kann sagen, wie sehr das eine Mannschaft ist, wie sehr der Kopf schon angefangen hat zu arbeiten. Ich meine, es gibt ja manchmal auch die These, egal, das ist jetzt gar nicht an Cottbus festgemacht, sondern so generell, dass eine Mannschaft auch feststellen könnte, wenn wir jetzt aufsteigen oder einzelne Spieler feststellen könnten, wenn wir jetzt aufsteigen, bin ich ja nächstes Jahr vielleicht nicht mehr hier. Und ja, dann das eben, der entscheidende Fakt könnte dann Pele Wollitz sein, wie sehr er ja die Mannschaft auch weiter durch die Saison trägt. Insofern, Frank, wie schätzt du es ein?
Na, ich würde es mal ein bisschen aufdröseln wollen. Wir haben schon drüber gesprochen, über dieses Pokalspiel. Da muss man sagen, das hat mich so ein bisschen auch erinnert an die Diskussion, die ihr auch in diesem Podcast schon geführt habt, was die Platzbedingungen bei Dynamo Dresden betrifft. Ihr erinnert euch, Rostock war das Thema und so war es ähnlich auch bei Energie Cottbus. Der Platz in Stahnsdorf, der war wirklich nicht gut, das muss man sagen. Jetzt kann man immer sagen, beide Mannschaften müssen darauf spielen, ja, ist okay, aber am Ende ist halt die Mannschaft, die den fußballerischen Ansatz hat, wie zum Beispiel Energie Cottbus, wie auch Dynamo Dresden, die tut sich auf so einem schlechten Platz natürlich immer deutlich schwerer. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen würde ich dieses Spiel mal so ein bisschen ausklammern wollen. Diese 4 Spiele in der dritten Liga ohne Sieg, ja, das war eine Durststrecke. Und jetzt wird es wirklich darauf ankommen, hast du diese Durststrecke überwunden? Das müssen jetzt wirklich die nächsten Spiele zeigen. Klar, Energie Cottbus hat 1-0 in Sandhausen gewonnen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg. War ein umstrittenes Tor, muss man sagen. Ihr erinnert euch, der Elfmeter, war er auf der Linie, das Foul, war es außerhalb. Aus meiner Sicht war es kein Elfmeter, ist aber am Ende auch egal. Energie Cottbus hat dieses Spiel gewonnen mit einer Leistung, die war okay. Die war nicht überragend, aber die war okay für ein Auswärtsspiel. Und ich glaube, wenn Energie Cottbus es jetzt schafft, dieses Momentum wieder mitzunehmen, dann ja, wird Energie Cottbus auch eine sehr, sehr gute Rolle weiterhin oben spielen. Und deswegen auch da die englische Woche, glaube ich, die wird da schon ja wirklich großen Aufschluss geben. War das jetzt das Ende der Durststrecke oder war Sandhausen ja vielleicht einfach ein glücklicher Sieg, den du da geholt hast? Also ich glaube, darauf wird es jetzt ankommen.
Mhm. Wie nimmst du die Stimmung rund um den Verein wahr? Auch die Erwartungshaltung der Fans, die ja so peu à peu in den Monaten gestiegen ist, als sie dort oben standen?
Also insgesamt sehr, sehr positiv, muss man sagen. Also ich sehe auch da jetzt nicht, dass da zu große Erwartungen sind. Sicherlich jetzt nach dem letzten Wochenende, du willst im Pokal, willst du nicht gegen einen Oberligisten ausscheiden. Logischerweise gab es da auch den einen oder anderen kritischen Kommentar. Insgesamt ist es aber so, die Zuschauerzahlen sind deutlich höher, als das der Verein geplant hatte. Also insgesamt ist es eine sehr, sehr, sehr positive Stimmung, muss man sagen. Und aus meiner Sicht auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also Energie Cottbus wird, wenn sie denn den Aufstieg schaffen, es in erster Linie jetzt in der entscheidenden Phase über die Heimspiele richten müssen. Also da ist das Publikum ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ihr habt es erst schon angesprochen, logischerweise spielt der Kopf eine wichtige Rolle jetzt, wo es in die entscheidende Saisonphase geht. Wobei mein Eindruck da schon ist, dass die Mannschaft relativ klar ist. Also aus meiner Sicht eine ganz entscheidende Frage bei Energie Cottbus, ja, ist der Kopf, aber auch die Kraft, weil die Spielweise von Klaus Dieter Wollitz, die ist schon sehr intensiv. Also die erfordert einen hohen Laufaufwand und diese Hinrunde, wo Energie Cottbus ja wahrscheinlich überperformt hat, die hat auch schon viel Kraft gekostet. Also ich würde eher so das Fragezeichen bei Energie Cottbus im Moment hinter das Thema Kraft setzen.
Wollitz macht weiter. Das ist geklärt worden, schon bereits vor dem Spiel in Saarbrücken. Und ich finde, er macht es natürlich schlau. Er fokussiert so ein bisschen die Aufmerksamkeit, aber auch den Druck auf seine Person und versucht, die Mannschaft in Ruhe arbeiten und trainieren zu lassen.
Erinnert mich auch so ein bisschen an Stefan Kutschke, das Thema, was wir erst hatten. Also ich glaube, da wird man Klaus-Dieter Wollitz auch nicht mehr ändern. Und in der einen oder anderen Situation, wenn er sich dann im Fernsehen wahrscheinlich selbst sieht, wird er sich auch denken, Mensch, musste das jetzt so sein? Aber das ist halt auch seine DNA, dieses Emotionale. Wobei man sagen muss, ihr werdet es nicht glauben, ich finde, er hat sich auch schon ein bisschen zurückgenommen. Also er hat da jetzt mit Tobias Röder und mit Jonas Hildebrand zwei sehr junge Co-Trainer an seiner Seite. Und wenn man das mal so im Spiel beobachtet, überlässt er ihnen wirklich auch einen Teil der Arbeit in der taktischen Ausrichtung. Wie wird die Mannschaft denn während des Spiels gecoacht? Also da sind die beiden Jungs auch schon sehr engagiert, aber klar, Klaus-Dieter Wollitz ist das Gesicht dieses Vereins, dieser Mannschaft, und er hat solche Situationen in der Vergangenheit schon erfolgreich bewältigt, und von daher glaube ich wirklich, wenn Energie Cottbus jetzt gegen Erzgebirge Aue 3 Punkte holt, dann hast du auch wieder das Momentum, und dann ist dieser Traum für Cottbus, muss man ganz klar sagen, als Aufsteiger durchzumarschieren, der ist schon dann realistisch.
Für den FC Erzgebirge liegt natürlich jetzt gerade auch nach dem Sieg im Sachsenpokal in Chemnitz der Hauptfokus auf dem Pokal, weil man sich darüber für den DFB-Pokal qualifizieren kann, über den Sachsen-Pokalsieg. Ich glaube, in der Liga geht weder nach oben noch nach unten recht viel, und ein bisschen schwerwiegend kommt für die Mannschaft von Jens Hertel dazu, dass natürlich immer wieder auch Stammspieler ausfallen. Bär natürlich, Marcel Bär fällt über das Saisonende hinaus aus. Stefaniak kommt auch noch nicht so richtig in Tritt in der Rückrunde. Wie siehst du den FC Erzgebirge mit Blick auf das Spiel am Samstag in Cottbus, Alex?
Also das ist natürlich tatsächlich ein Riesenfaktor, dass Marcel Bär fehlt. Dieses Pokalspiel gegen Chemnitz hat Aue jetzt mit Sicherheit sehr gut getan, weil sie da unter Druck standen, weil sie sich vor 2 Jahren da ja auch diese Blamage abgeholt haben, 3:0 verloren haben. Also das war wichtig, da diesen Befreiungsschlag zu landen. Ich glaube schon, dass man im Erzgebirge zumindest noch latent den Blick nach unten richten muss. Sie haben jetzt 40 Punkte. Das sollte normalerweise reichen, aber wenn ich mir angucke, wie die da unten alle marschieren, selbst Stuttgart 2, Osnabrück, Mannheim, Essen im Moment, glaube ich, die formstärkste Mannschaft der Liga. Also durch sind sie noch nicht. Die brauchen bestimmt noch 5, vielleicht sogar 6 Punkte, um das am Ende klar zu haben. Und ja, wenn das jetzt in der dritten Liga nach 2 Niederlagen zuletzt erstmal so weitergeht in Cottbus, ich glaube nicht, dass sie da was holen, dann kann Aue zumindest nochmal in latente Gefahr geraten. Ich habe sie gesehen gegen Waldhof Mannheim zu Hause im ersten Spiel komplett ohne Marcel Bär. Da war es offensiv, zumindest in der zweiten Hälfte, wirklich sehr wenig. Und ja, also so eine gewisse Sensibilität dafür, dass es noch ernst werden könnte, die ist auf jeden Fall geboten im Erzgebirge. Am Ende glaube ich, dass sie die Klasse halten, aber am Wochenende halte ich Energie Cottbus für den klaren Favoriten.
Na, ich wollte zuerst sagen, für Aue kann es jetzt nur darum gehen, sich ein bisschen einzuspielen und schon vorzubereiten auf die neue Saison. Dann habe ich nochmal genau auf die Tabelle geguckt und bin da voll bei Alex und würde sogar noch sagen, 5 Punkte sollten gemeinhin reichen, aber was ist schon normal in dieser dritten Liga? Ich meine, der Tabellen 17. Stuttgart 2, die haben jetzt gerade mal 6 Punkte weniger als Aue. Und ich bin bei euch, Favorit am Wochenende ist Cottbus. Gewinnt Cottbus das Spiel und punktet da unten noch die eine oder andere Mannschaft, zum Beispiel der VfB Stuttgart 2, zum Beispiel Osnabrück, dann sind das ganz schnell auch bloß noch 3 Punkte. Und dann könnte ja, um jetzt mal einen neuen Begriff zu prägen, das Sandhausen-Effekt einsetzen, vielleicht auch bei Erzgebirge Aue, dass du dich in der Tabellenregion und in der Situation wiederfindest. mit der du beim besten Willen überhaupt nie gerechnet hast und vielleicht vor 3-4 Wochen auch noch nie rechnen musstest, nämlich Abstiegskampf. Und dass dann selbst eine sehr gut aufgestellte Mannschaft vor schier unlösbaren Aufgaben steht, das zeigt eben der SV Sandhausen. Und auch die, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, wollen ja alles andere nur nicht absteigen. Also auch die werden, glaube ich, hinten raus vielleicht noch mal punkten. Insofern zurück zur Aue. Für die geht es schon noch um einiges. Und da könnten sogar, so ähnlich wie für Dynamo die nächsten 2-3 Wochen, irgendwie richtungsweisend sind. Für Aue genau mit Blick nach unten das richtungsweisende Wochen wären.
Also um nochmal über Energie Cottbus zu sprechen, weil ja das Duell ansteht. Energie war ja die Mannschaft, die, Frank, korrigier mich, ich glaube 2019 abgestiegen ist mit 45 Punkten. Der beste Absteiger der Drittliga-Geschichte. Also es ist tatsächlich möglich, mit einer solchen Punktanzahl runterzugehen. Und bei der Dynamik, die da unten gerade entsteht im Tabellenkeller, ist das schon wirklich, wirklich heiß. Also Aue hat eine gute Ausgangssituation, aber ist noch nicht durch. Aber was da so für die anderen Traditionsvereine da unten noch bevorsteht, das ist schon brisant.
Ja, du hast es angesprochen, Alex. Danke, sonst hätte ich es auch nochmal eingeworfen in die Runde. Also 45 Punkte war wirklich damals Energie Cottbus 2018-19, haben nicht gereicht. Und am Ende hat ein Tor gefehlt, wie gesagt. Aber diese 45 Punkte haben in der Saison nicht gereicht. Und ich sehe es genauso wie ihr. Ich würde auch sagen, Erzgebirge Aue muss noch aufpassen, weil es ist halt auch dieser Einzug ins Pokalfinale, der ist schön, aber du musst jetzt halt auch gucken, dass du dich nicht zu sehr darauf fokussierst. Und wenn ich mir so die Vereine unten anschaue, ihr habt sie schon genannt, also Rot-Weiß Essen kann ich mir nach dem Spiel gegen Dynamo beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie da ja nicht die nötigen Punkte noch holen werden. Fand ich eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Mannheim, Dortmund, Osnabrück haben wir schon angesprochen mit dem Trainerwechsel mit Marco Antwerpen. Stuttgart hat doch immer wieder wirklich absolute Höhepunkte, auch wie sie spielen. Sandhausen ist noch längst nicht abgestiegen. Also ich glaube auch, Erzgebirge Aue muss aufpassen und tut gut daran, jetzt sich nicht schon auf das Pokalfinale zu konzentrieren.
Alex, weil der Kollege Tino Meyer natürlich aus eigenem Sinn seinen SV Sandhausen, unser Sandhausen-Ultra erwähnt hat, kannst du mir oder vor allem dem Kollegen Tino Meyer mal ganz kurz erklären, was da tatsächlich passiert ist nach dem Gastspiel von Dynamo Dresden, wo sie davor noch Tabellenführer war. Jetzt sind sie Tabellen 18.
Genau, Unterhaching und Hannover 96 noch dahinter. Wirklich erklären kann ich es dir nicht, weil sie es auch in Sandhausen selbst nicht wirklich erklären können. Also gestartet mit großen Ambitionen, mit einer Transferpolitik, wo sie viel auf Erfahrung und auf gestandene Spieler aus der dritten Liga gesetzt haben, die natürlich durch die Bank nicht ansatzweise damit gerechnet haben, einmal überhaupt in Abstiegsnöte zu geraten und schon gar nicht in eine Situation zu kommen, wo du plötzlich 18. bist, mit 3 Punkten Rückstand aufs rettende Ufer. Und das ist gefühlt so eine Dynamik, ähnlich wie letzte Saison bei Dynamo, wo plötzlich alles gegen dich läuft, nichts mehr funktioniert und du es nicht wirklich schaffst, dich da rauszuarbeiten. In Sandhausen herrscht grundsätzlich ein sehr rauer Ton. Also Matthias Imhoff, wie der damals immer die Schiedsrichter bepöbelt hat, das war teilweise unter aller Sau, der ist ja mittlerweile weg. Sreto Ristić ist raus, Kenan Kotschak, der neue Trainer, der es aber auch nicht geschafft hat, da für die Wende zu sorgen. Und der Präsident Machmeier, der nagelt die Mannschaft regelmäßig wirklich an die Wand. Wir haben zu viele Weichlinge hier drin und haut da richtig drauf. Aber auch diese vermeintlichen verbalen Weckrufe funktionieren nicht. Also der SV Sandhausen in der jetzigen Verfassung ist ein ganz heißer Kandidat, tatsächlich abzusteigen. Jetzt ist mit Baumann zumindest einer zurück, den kennen wir ja auch noch aus dem Nordosten, der für Tore sorgen kann, ganz wichtig. Aber ja, der Trend, der spricht definitiv gegen den SV Sandhausen, besonders wenn man sich anguckt, wir haben es gerade schon besprochen, wie Stuttgart 2 punktet, wie Osnabrück punktet, Dortmund muss aufpassen, aber auch Mannheim und Essen im Moment in einer guten Phase, also Sandhausen lebt wirklich brandgefährlich.
Man muss auch sagen, Sandhausen, man spürt dort auch wirklich eine große Verunsicherung. Also die letzten beiden Spiele, sie haben das Derby in Mannheim verloren, lagen schon 0-3 hinten, haben dann noch 2 Tore geschossen, am Ende verlierst du dieses Jahr für die Fans sehr, sehr wichtige Derby. Dann war Energie Cottbus dort und ich muss sagen, dieses Spiel war auch zwei unterschiedliche Halbzeiten. Also in der ersten Halbzeit war ich schon ja fast erschrocken, wie defensiv Sandhausen dort als Gastgeber aufgetreten ist, hat Energie wirklich komplett das Spiel überlassen, hat ausschließlich auf Konter gelauert. Also das fand ich schon für eine Heimmannschaft, die wirklich jetzt in der Pflicht steht, Punkte einzusammeln, fand ich sehr, sehr dürftig. Die zweite Halbzeit, die war dann besser, muss man sagen. Aber insgesamt, da ist schon eine große Verunsicherung. Und Alex hat es schon angesprochen, den rauen Ton, ja, den habe ich auch wahrgenommen, wenn man dann so mitbekommen hat nach dem Spiel. Sie waren natürlich sehr, sehr sauer auf den Schiedsrichter. Kenan Kotschak hat sich beschwert über den Linienrichter, über den Umgang. Also ist so meine Wahrnehmung, man muss auch aufpassen, dass man sich da nicht verzettelt. Also dass man da jetzt ja so den Blick für das Wesentliche verliert. Also aus meiner Sicht auch Sandhausen eine sehr, sehr kritische Situation.
Und vielleicht auch noch ein Wort, weil wir jetzt unten sind. Wir kommen gleich auch nochmal hoch zu Unterhaching. Ich glaube, die sind in Gedanken schon in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern, wenn man jetzt auch so die personellen Entscheidungen mitbekommt. Heiko Herrlich hat es nicht lange aushalten dürfen in Unterhaching. Sein zweiter Versuch dort ist irgendwie gescheitert. Aber leg dich niemals mit dem Sohn des Präsidenten an.
Ja, das kann man wohl so sagen. Aber unabhängig von dieser Personalie können wir da, glaube ich, einen Strich drunter machen. Also Unterhaching steigt ab.
Man freut sich ja, dass wenn Unterhaching überhaupt gespielt wird, oder?
Ja. Also, frag mal in Rostock nach. Das wird ja auch diskutiert, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, ob das ernsthaft zur Debatte steht beim DFB. Aber zu sagen, Hansa Rostock bekommt diese drei Punkte, da gibt es schon viele gute Argumente für, weil du ja nicht einfach kurz vorm Spiel sagen kannst, hoppla, wir haben unser Sicherheitskonzept leider nicht angepasst, deswegen konnten wir nicht spielen. Kommt mal bitte im Saisonendspurt unter der Woche aus Rostock nach Unterhaching gefahren, weil wir gerne noch spielen wollen. Also ich hätte da vollstes Verständnis für den DFB, wenn die sagen, Hansa Rostock, drei Punkte für euch, bitteschön am grünen Tisch. Und Unterhaching Pech gehabt, habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Weil es für Hansa, das muss man natürlich sagen, auch wenn es das Tabellenschlusslicht ist, schon ein massiver Nachteil ist. Wenn du plötzlich in dieser heißen Phase eine zusätzliche englische Woche bekommst mit einem Auswärtsspiel in Unterhaching. Also bin gespannt, wie der DFB das löst.
Ja, aber so drei Punkte per Porto zugeschickt zu bekommen, ob das jetzt unbedingt im Sinne des Erfinders ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das sehe ich jetzt vielleicht auch ein bisschen durch die schwarz-gelbe Brille. Und da sehe ich eben Rostock schon noch als Mitkonkurrenten, weil sie eine ganz passable Rückrunde spielen. Ich finde, da ist auch mitentscheidend, nicht nur was da wird aus diesem Spiel in Unterhaching, sondern was jetzt wird am Wochenende gegen den drittplatzierten Saarbrücken.
Auf alle Fälle. Also das wird wirklich für Hansa Rostock dann auch so eine Nagelprobe werden, wenn du dort in diesem Spiel bestehst. Das ist natürlich auch dann ja eine Kampfansage. Also ich glaube, das wird für Hansa den Weg vorgeben, wenn sie dieses Spiel gewinnen, dann mit Unterhaching noch in der Hinterhand. Also dann sind sie für meine Begriffe richtig gut mit dabei.
Bin gespannt, wie der erste FC Saarbrücken jetzt diese Pause genutzt hat, diese Drittliga-Pause, weil die sich ja wirklich zum ersten Mal nach Wochen eine Phase genommen haben, wo es einfach nicht funktioniert hat. Niederlagen gegen Bielefeld und zu Hause gegen Stuttgart 2, nachdem man über Wochen wirklich konstant gepunktet und gewonnen hat. Vielleicht kam für den FC Saarbrücken diese eine Woche Pause genau zum richtigen Zeitpunkt.
Wobei, Tino, man muss schon sagen, Rostock steht mehr unter Druck, auch in diesem Heimspiel.
Ja, na klar, weil sie ja erstmal oben ran wollen. Am Ende werden das wirklich Kleinigkeiten sein, die wahrscheinlich entscheiden und die wir als Außenstehende, wenn wir jetzt auf das Spiel Hansa gegen Saarbrücken gucken und am Ende ein Ergebnis sehen, von außen wahrscheinlich gar nicht so bewerten können. Wenn man das Spiel dann selber sieht, wird es dieses Momentum immer wieder geben, wo dann die eine Mannschaft eben so eine Chance nutzt und die andere eben nicht oder wo der Ball auf der Torlinie ist oder knapp dahinter und es eben keinen Videobeweis gibt. Ich glaube, so diese Kleinigkeiten, die am Ende auch immer wieder Diskussionsstoff liefern, die sind eben auch ganz, ganz wichtig. Ich habe gerade nochmal geguckt, Saarbrücken, die haben danach ein Heimspiel gegen Osnabrück. Über Osnabrück haben wir heute auch schon gesprochen. Und dann fährt übrigens Aue nach Saarbrücken. Die haben jetzt auch danach, dann nach dem Wochenendspiel bei Hansa, zwei Heimspiele. Das auch nochmal in Richtung Aue. Also da könnte es tatsächlich auch ernst werden. Aber wer sagt, dass Saarbrücken sich berappelt? Ne? Am Ende hatten die ihren Lauf. Thomas Stamm sagt ja immer, jede Mannschaft hat mal so eine Phase, wo es mal gut läuft und mal schlecht läuft. Vielleicht hatte Saarbrücken die beste Phase jetzt schon. Und in zwei Wochen reden wir über die gar nicht mehr, weil die plötzlich 7 Punkte im Rückstand sind. Es bleibt spannend.
Was ist mit Bielefeld? Die haben jetzt natürlich dann nach dieser Länderspielpause gleich zwei englische Wochen hintereinander. Einmal in der dritten Liga und einmal im Pokal. Aber wir gehen ja alle davon aus, dass sie im Pokal rausfliegen, trotz einer tollen Pokalsaison. Aber ich glaube, Bayer Leverkusen ist da nicht ganz ihre Gewichtsklasse. Und dann können sie sich komplett auf die dritte Liga konzentrieren.
Und Jens, ich erinnere an das letzte Jahr, als der erste FC Saarbrücken soeben aus dem Pokal ausgeschieden im Halbfinale nach Dresden kam. Und wir dachten, dass selten die Zutaten so günstig waren für eine Wende. Und es dann zumindest für Dynamo so weiterging wie vorher.
Schön, dass du das nochmal ansprichst.
Ja, man muss das immer wieder hervorkramen. Und es passt ja gerade wieder auch so gut von der Parallele vielleicht. Also um einfach der Mahner zu sein oder zu sagen, halt, haltet ja die Konzentration oben.
Ich glaube auch, das ist eine andere Ausgangsposition. Du hast jetzt eine relativ breite Spitze, so mal aus Dynamo-Sicht. Oder als wenn du wirklich einen ganz konkreten Gegner dort oben hättest. Also ist vielleicht in der Konstellation sogar jetzt ein bisschen schwieriger. Hier, Tino hat es angesprochen, immer die Spannung hoch zu halten, weil du kannst ja immer noch auf den anderen gucken mit Konkurrenten, der vielleicht Punkte lässt und so weiter. Und wenn du dort einen konkreten Gegner hättest, auf den du dich wirklich fokussieren musst, wäre vielleicht sogar einfacher. Aber ist auch nur meine Spekulation.
Und Ingolstadt gegen Viktoria Köln. Gut, Tino Meyer hat Viktoria Köln ja schon komplett abgeschrieben, aber die stehen sich am Sonntag auch gegenüber. Wer das verliert, ist raus?
Ja, ich denke schon. Also grundsätzlich haben wir ja zu Beginn des Podcasts auch drüber gesprochen, dass man in dieser Liga tatsächlich nie was ausschließen darf, weil drei Siege am Stück katapultieren dich plötzlich wieder in eine Situation, wo du sagst, okay, wir sind bis zum Ende mit dabei. Grundsätzlich glaube ich schon, wenn Viktoria Köln nach den letzten Wochen auch gegen Ingolstadt verlieren sollte, dass es dann nichts mehr wird mit Tendenz Richtung Platz 3. Beim FC Ingolstadt bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. In der Hinrunde absolute Schießbude, also haben vorne getroffen ohne Ende, haben ja auch bis heute, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, genau die beste Offensive mit 55 Toren, aber auch schon 45 Gegentore kassiert, weil sie in der Hinrunde regelmäßig zwei oder drei Gegentore bekommen haben. Das haben sie abgestellt zur Rückrunde, aber auch auf Kosten der offensiven Durchschlagskraft. Es ist eine Mannschaft mit enormer Qualität, mit Grönning vorne drin, Testroth, der immer noch mit dabei ist und auch trifft, im Mittelfeld, Zweitliga-Erfahrung ohne Ende. Also diese Mannschaft, die ist in der Lage, ganz vorne anzugreifen, aber sie müssen dafür sorgen, dass sie wieder Konstanz da reinbekommen. Jetzt sind sie im Landespokal ausgeschieden, das muss für die dritte Liga erstmal nichts Schlechtes heißen. Also Ingolstadt muss man grundsätzlich auf dem Schirm haben, zumal sich da oben die Mannschaften ja auch noch gegenseitig die Punkte wegnehmen. Aber sie müssen sich schon steigern, wenn sie nochmal angreifen wollen.
Ich will noch einen Punkt zu Viktoria Köln anfügen. Und zwar, wir haben ja hier kollektiv Viktoria sozusagen jetzt schon verabschiedet aus dem Aufstiegskampf. Aber es gibt noch einen Punkt, der spricht aus meiner Sicht für Köln. Und zwar ist das der Trainer Olaf Janssen. Seit 21 im Verein, hört zum Saisonende auf. Also das ist auch, glaube ich, nochmal so eine ganz spezielle Situation, die anders ist als bei den anderen Vereinen. Also ich glaube, die haben auch so eine gewisse Lockerheit und würden ihm gern jetzt so einen schönen Abschied bescheren. Also wenn sie dort in diesen Flow reinkommen, ich glaube, das könnte auch nochmal der Mannschaft so einen Push geben.
Also spannende Spiele am Wochenende. Rostock, Saarbrücken, Ingolstadt gegen Köln, Cottbus gegen Aue. Und die Sportgemeinschaft also gegen Wien Wiesbaden. Alex hat vorhin schon ein bisschen was zu Wiesbaden gesagt. Trotzdem sollte man jetzt nicht in die Partie reingehen und sagen, das sind sichere drei Punkte. Erinnert sei ans Hinspiel, wo Dynamo eine Niederlage kassiert hat.
Ja, definitiv. Also unterschätzen darfst du Wiesbaden auf keinen Fall. Wie gesagt, das ist auch eine Mannschaft, die mit anderen Ambitionen gestartet ist und sie ist wirklich schwer greifbar. Sie holt mal ihre Punkte, also es ist für Aufstiegskampf zu wenig, für Abstiegskampf zu viel, aber das ist natürlich trotzdem eine Mannschaft mit gehobener Drittliga-Qualität, wenn sie denn ihr Potenzial auf den Platz bekommen. Also drei Punkte einplanen darfst du auf keinen Fall, aber du musst sie am Ende trotzdem holen.
In Rostock haben sie unter anderem gewonnen, Wien Wiesbaden, also für ein fettes Ausrufezeichen da gesorgt. Aber sie sind personell natürlich doch mit dem einen oder anderen Ausfall behaftet. Jakobsen ist jetzt der frischeste Neuzugang, das haben sie am Freitag bekannt gegeben.
Ich habe gerade mal geschaut, Wien Wiesbaden in der Auswärtstabelle. Sie haben auswärts 21 Punkte geholt und zu Hause 20. Mhm. Also, Obacht. Mhm.
Kino?
Na, am Ende können wir es doch auf einen einfachen Satz reduzieren. Wenn du aufsteigen willst, musst du dieses Heimspiel gewinnen.
Gut. Sehr schön. Männer, hat Spaß gemacht. Bedanken wir mich bei euch. Frank Nowak schreibt für die Lausitzer Rundschau. Frank, wir sehen uns am Sonntag im Rudolf-Habich-Stadion. Bis dahin.
Danke.
Und Alex Küpper. Alex ist unterwegs für die Kollegen von Magenta und MDR. Alex, wo bist du am Wochenende?
Ich bin jetzt am Wochenende am Sonntag in Ingolstadt tatsächlich.
Also, haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen.
Genau.
Gut. Alex, dann viel Spaß dabei.
Danke und viele Grüße nach Elbflorenz.
Dankeschön. So, Tino, das war unsere Runde, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Holger Scholz ist wieder Präsident.
Das war die Nachricht der vergangenen Woche, oder? Wir hatten die Zeile, ja genau, Holger Scholz wieder Präsident. Unheimliche Klickzahlen, weil alle natürlich, bei Dynamo ist nichts unmöglich, wahrscheinlich der erste Reflex war, er ist wieder bei Dynamo. Nein, 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 er ist jetzt Präsident des Dresdener Rennvereins, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Galopprennsport in Dresden, auch sehr, sehr traditionsbehaftet und unheimlich viele Zuschauer. Das ist zumindest das Erste, was ich mit Galopp in Dresden
verbinde. Wann warst du das letzte Mal auf der Rennbahn in Seidnitz?
Ich kann dir das Datum nicht sagen, es war aber definitiv in der vergangenen Saison zu 2 Renntagen.
Echt?
Ja, weil ich da mitunter gerne hingehe und da auf die Tafel gucke und einfach mal auf Pferde setze, die ich nicht kenne, von denen ich keine Ahnung habe. Und das Ding so lange betreibe, bis die 5-6 Euro, die ich mir als Obergrenze für den Tag gesetzt habe, verspielt sind.
Also du gehst dann auch so nach dem Namen, also Schwarze Fee auf Sieg oder auf
Platzierung? Nee, weniger. Da gibt's ja so eine Tafel an den Wettschaltern, wo Experten den Rennausgang prognostizieren. Okay. Und jedes Pferd hat ja eine Nummer. Und wenn Pferd Nummer 3 dreimal auf 1 gesetzt wird und einmal auf 2, denke ich, doch, dann scheint das ein guter Gaul, hätte ich fast gesagt. Nein, natürlich ein gutes Rennpferd zu sein. Und dann versuche ich da so, dann setze ich, da gibt's ja irgendwie verschiedene Modelle. Irgendwie, das kommt unter die ersten 3, ja. Dann ist die Quote natürlich relativ gering. Aber man freut sich ja über jeden gewonnenen Cent.
Ja, ich gucke immer mal vor dem Rennen da im Umlauf, wenn sie die Pferde da durchführen. Und wenn der Zossen mich anguckt und einen guten Eindruck macht, dann setze ich auf den. Und dann natürlich Namen. Also ich bin da wirklich komplett naiv.
Ja.
Also ja.
Was mich begeistert, ist halt wirklich die Zuschauerzahl, wenn man so will. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, aber wenn man jetzt mal das sportlich betrachtet, dann ist die Rennbahn sozusagen die zweite sportliche Kraft hinter Dynamo in der Stadt,
ja.
Was den Zuschauerschnitt betrifft.
Ja.
Vielleicht würden jetzt die Monarchs noch widersprechen und sagen, wir sind die zweite Kraft. Könnte vielleicht sein, aber das begeistert mich immer wieder, wie viel Menschen sich von dem Galopprennsport da angezogen fühlen, immer wieder mal. Also bei den 7, 8 Renntagen oder 9, die es da in der Pro-Saison sind.
Und dann hat Dynamo am Samstagmittag diese Studie veröffentlicht, welch Wirtschaftsfaktor die Sportgemeinschaft ist. Das waren schon erstaunliche Zahlen. Ich glaube, das haben sie nicht ganz ohne Grund gemacht, weil natürlich auch die Haushalts...
Nachtigall, ich höre dir trapsen, genau.
Ja, weil die Haushaltsentscheidung natürlich ansteht. Aber wie gesagt, 86 Millionen Euro, was sie so durchgerechnet haben, das ist eine Menge Holz, die der Verein so in Stadt und Umland spült.
Ja, ja, absolut. Ich meine, vielleicht ist das jetzt eine Fortsetzung von Äpfel und Birnen, die wir miteinander vergleichen. Aber wenn wir argumentieren, dass Bilder vom Skiweltcup, der vor ein paar Jahren hier in Dresden regelmäßig am Elbufer stattgefunden hat, wenn der City-Biathlon im ZDF übertragen wird und Zieleinlauf im Steierstadion ist, oder wenn es ein Leichtathletik-Meeting Goldenes Oval gibt, was künftig von ARD und ZDF übertragen werden soll. Und wenn wir da immer argumentieren, da werden Bilder in die ganze Welt oder nach ganz Deutschland herausgetragen und machen Werbung für die Stadt Dresden, dann gilt das natürlich für Dynamo ganz genauso. Insofern tut es, glaube ich, auch ab und zu mal gut und ist es ab und zu auch mal nötig, aus Vereinsicht nach außen zu kommunizieren, hey, wir spielen hier nicht nur Fußball zum Selbstzweck, sondern wir tun auch was für die Stadt. Sei es fürs Image, sei es fürs Marketing, aber sei es einfach ganz simpel auch für Übernachtungs- und Gastrozahlen an so einem Wochenende. Denn Fakt ist ja eins von den 30.000, die da im Stadion sind, kommen immer wieder auch genügend von außen angereist und bleiben dann ein Wochenende oder zumindest verbringen den Tag in Dresden und sind dann nicht nur im Rudolf-Habich-Stadion. Also das gehört immer zur vollständigen Wahrheit, finde ich auch dazu.
Man muss natürlich auch betrachten, Dresden ist natürlich auch eine Destination, wo du als Gästefan mal sagst, okay, da verbringe ich dann gerne auch mal 2 oder 3 Nächte, weil es einfach eine geile Stadt ist, weil es eben was anderes ist. ohne jetzt irgendwelchen anderen Mannschaften nahezutreten. Gibt da diese Stadt mit den drei Vokalen oder es gibt Sandhausen oder Ferl, wo es vielleicht nicht ganz so viele Attraktionen gibt. Und in Dresden kannst du halt neben dem Fußball auch noch ein bisschen was erleben.
Ich bin ja immer Freund des Perspektivwechsels und es ist doch genau so, Jens, ich habe es gestern erst wieder im Status gesehen, das Länderspiel der Nationalmannschaft war in Dortmund und 2-3 Leute, die ich kenne, waren dort und die waren natürlich nicht nur bei dem Länderspiel, die sind schon am Samstag angereist und da waren manche beim Musical im benachbarten Bochum, andere wiederum waren im Deutschen Fußballmuseum, was ja direkt neben dem Stadion ist, also deswegen, es ist doch genau so, wir machen es doch auch nicht anders, wenn wir woanders hinfahren, dass wir dann eben nicht nur ins Stadion gehen, sondern eben auch was essen, was trinken und uns das eine oder andere in der Stadt, in dem Ort angucken. Und ich gebe dir recht, in Sandhausen ist das dann nicht so viel, da hast du recht. Ich war ja im Dezember dort, beziehungsweise zum ersten Advent und habe sozusagen den Niedergang des SV Sandhausen, das ist ja die Ironie der Geschichte, ich als Sandhausen-Ultra habe ja den Niedergang, den sportlichen Niedergang sozusagen eingeleitet. Ich wusste es damals nicht, aber jetzt wird es mir immer klarer.
Ja, ich würde an deiner Stelle ganz, ganz schlecht schlafen.
Ich habe noch eine These, ich weiß noch nicht, ob ich sie heute schon bringe
komm,
oder ob ich sie mir noch...
Komm, raus soll ich sagen, damit.
Ist mir am Wochenende aufgefallen. Ich habe ja damals das Trikot von Niklas Kreuzer erhalten, ne? Und das habe ich ja zu Hause im Arbeitszimmer aufgehangen, also auf so einen Bügel gehangen und da um den Kopf rum herum einen Dynamo-Schal gelegt. Und wahrscheinlich, so meine These, habe ich den Schal zu eng angelegt. Das heißt, Sandhausen ist im Dynamo-Würgegriff. Ich überlege, ob ich das jetzt etwas lockere, vielleicht ob ich den Schal auch ablege, dass der SV Sandhausen wieder freispielen kann. Was hältst du davon?
Ja. Wenn du dran glaubst, mach. Aber lass den Schal irgendwo. Lass ihn irgendwo.
Ja, ne, auf jeden Fall. Mhm. Aber vielleicht sollte ich jetzt auch nichts ändern, weil für Dynamo läuft es ja seitdem eigentlich ganz gut.
Soll ich dir noch ganz kurz sagen, du warst ja mein Sportler des Wochenendes, wer meine Sportlerin des Wochenendes gewesen ist. Du wirst jetzt sagen Franziska Preuß und das werden auch sicherlich viele sagen und es war auch eine tolle Leistung. Lindsay Vonn. Wirklich, okay. Muss ich tatsächlich sagen, im zarten Alter von 40 Jahren noch aufs Podest zu fahren im Super-G, nötigt mir allergrößten Respekt ab. Und ich muss ja sagen, die Frau hat ja wirklich, glaube ich, ein künstliches Knie. Also ist ja mehrfach operiert worden und kämpft sich immer wieder zurück. Ist klar eine kleine Drama-Queen, aber fand ich bockstark. Also wirklich, viele haben gesagt, was will denn die nochmal im Skizirkus? Und da denkt man sich immer, muss denn das sein? Aber sie fährt dort auf Platz 2 am Sonntag in Sun Valley. Und na klar, kullern ein paar Tränchen. Aber muss ich sagen, stark. Chapeau.
Ne, das stimmt. Genauso natürlich auch Franziska Preuß. Ne, das sind ja auch die schönen Momente des Sports, wenn sich die Emotionen dann Bahn brechen. Und wenn dann eben auch, ja, ich meine, müssen uns nichts vormachen. PR-Nummer mit dem Comeback hin oder her, aber da steckt schon ganz schön was dahinter, um überhaupt in diesem Elitefeld mitfahren zu können, jetzt im Falle von Lindsay Vonn. Und wenn du dann noch aufs Podium fährst, puh, da musst du schon ganz schön was leisten und auch ganz schön was drauf haben.
Was liegt am Wochenende an? Wo wird gelaufen?
Es wird trainiert weiter.
Wofür?
Ja, soll ich sagen?
Ja, komm.
Da muss ich aber auch die vollständige Geschichte erzählen. Aber vielleicht hilft's ja. Also, ich kann verkünden, dass es der Prag-Marathon ist, Jens.
Der Prag-Marathon!
Und ich weiß, dass ich dir da wieder offene Türen einrenne, weil du bist ja nicht nur USA-Freund, sondern auch Prag-Liebhaber. Mhm.
Und es aber war der nicht mal im Herbst? Ich bin mal in Prag, von Prag aus geflogen und da kann ich mich erinnern, das war an einem Sonntag, da war die halbe Stadt gesperrt und da war der Marathon. Und das muss mal im Herbst gewesen sein.
Ja, das mag sein. In diesem Jahr findet er am 4. Mai 2025 statt. Und nach dem guten Citylauf gestern wollte ich mich also anmelden gestern Abend. Und jetzt kommt's, ich habe ja gesagt, es hat einen Haken. Das Ding ist ausgebucht.
Ja, logisch.
Das Ding war vor 3 Wochen, 4 Wochen, als ich gemerkt habe, mit Hannover wird das nichts mit dem Hannover-Marathon. Der wäre jetzt nämlich in 2 Wochen.
Wer zu spät kommt, den beschrafft das Leben.
Ja, und jetzt versuche ich aber noch irgendwie mir einen Startplatz zu ergattern über Tauschbörsen oder ähnliches. Also wenn das hier jemand hört und sagt, er kennt jemanden, der jemanden kennt, der gerade ein Gipsbein hat, aber einen Startplatz für den Prag-Marathon. Ich bin zu allem bereit.
Vielleicht meldet sich ja Václav Narohovi und sagt dir, okay, du kannst am Prag-Marathon dabei sein. Es ist noch nicht mal safe.
Dann
ja?
Würde ich Václav aber auch einen Platz hier im Podcast anbieten, oder? Dann könnte uns Václav auch 5 Minuten was über den tschechischen Fußball erzählen. Das wird man doch mit unterkriegen, oder Jens?
Kriegen wir irgendwie unter. Gut, vielleicht hat ja irgendjemand mal ohne Flachs und Krümel eine Idee und kann dem Kollegen Meyer weiterhelfen, dass er am 4. Mai dann nicht beim Auswärtsspiel in Bielefeld dabei ist, sondern der Kollege Meyer zieht es vor, dann in Prag zu laufen. Ich werde wahrscheinlich nach Bielefeld fahren, wie ich auch nach Hannover fahren werde.
Ich finde, das ist eine gute Arbeitsteilung, Jens, aber das bereichert unseren Podcast.
Tino, ich wünsche dir weiterhin ein gutes Training für Prag. Oder dann kannst du ja, wenn du in Prag nie laufen kannst, kannst du ja am Sportplatz ein paar Runden laufen, wenn das nicht klappt.
Jens, dir auch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.